Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und begrüße euch heute zu einer bierernsten Ausgabe. Es ist Zeit, dass wir mal Tacheles sprechen über das neue Formel-1-Reglement 2026. Da draußen regen sich ja alle darüber auf. Naja, fast alle. Gibt ja ein paar Leute, die finden das Ganze in Ordnung. Aber heute wollen wir die Zeit, die uns die Formel 1 jetzt auch schenkt, ja, mit den rennfreien Wochen im April nutzen, so ein bisschen die Fragen zu klären, die euch vielleicht auch interessieren. Und das nicht, weil wir uns da was angelesen haben, sondern weil wir heute jemanden dabei haben, der genau weiß, worüber er spricht. Und da freuen wir uns sehr drauf. Aber wer auch weiß, worüber er spricht, das ist mein Co-Moderator. Das ist der einzig wahre Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen natürlich.
Ja, heute gibt's kein Dessert. Heute gibt's nur kein Dessert. Kalte Kost. Und zwar.
Die Lage ist ernst. Heute wird nicht gewitzelt.
Nein. Wir nehmen sie ernst. Und wir freuen uns sehr, dass David Warnhold da ist. David ist langjähriger Hörer unseres Podcasts und wir hatten immer mal wieder losen Kontakt und auch schon mal persönlichen Kontakt, und zwar bei den 24 Stunden von Le Mans, denn David ist Motorsportingenieur und weiß genau, worauf es ankommt, wenn es um die Performance eines Autos geht, wenn es aber auch darum geht, so ein Reglement zu verstehen, denn David ist tätig in der IMSA und war tätig in der WEC. Und das ist schon irgendwie so die Frage, David, zuerst mal hallo, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Tag, ich freue mich auch. Kevin, Dennis, danke, dass ihr mich eingeladen habt und natürlich auch hallo an alle da draußen.
Ist die Formel 1 2026 die WEC Light?
Das ist eine wirklich gute Frage, Kevin, und ich finde es wirklich interessant, mit euch darüber zu sprechen heute, weil ich sag mal, das Reglement der aktuellen Formel 1 Saison 2026 hat sich definitiv in die Richtung entwickelt, wie es in der WEC ist, wie es in der WEC in der Vergangenheit auch schon mal war mit den LMP1 Boliden, wo ja auch, sag ich mal, das ganze Thema Split zwischen Verbrennungsmotor und elektrischer Energie und elektrischem Antrieb ähnlich war. Das heißt also, eine Tendenz gibt es, gibt natürlich auch noch weiterhin ziemlich viele Unterschiede, aber ich finde die Frage an sich schon mal nicht schlecht, weil man könnte so in die Richtung tendieren, das zu sagen, ja.
Wir werden dann noch ein bisschen tiefer einsteigen heute, der Deep Dive in die technischen Themen, etwas, was euch interessiert hat. Deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass David sich bereit erklärt hat, heute dabei zu sein. Aber David, bevor wir da reingehen, vielleicht ein bisschen was zu dir. Wie bist du in den Motorsport gekommen und wie sieht deine Arbeit so aus?
Genau, also ich bin ja Baujahr 89, das heißt also Schumacher war auch so die Zeit, mit der ich groß geworden bin. Ich glaube, ihr beiden zitiert das ja auch immer wieder. Ich kann mich auch noch an die Morgen erinnern, wo ich mit meinem Vater vorm Fernseher saß, Australien Grand Prix, früh aufgestanden. Und
die Kernfrage ist natürlich erstmal mit Kakao oder ohne?
Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ich war nicht so der Kakao-Junge, deswegen wahrscheinlich eher ohne. Ja, also, ich weiß.
Ich dachte, das wird jetzt demnächst in der IMSA das Getränk hier vor jedem Rennen und während jedem Rennen. Also.
Ja. genau, und muss dann sagen, wo das ganze Thema Schumacher aufhörte, bin ich so ein bisschen raus aus der Formel 1. Ein guter Bekannter von meinen Eltern, der war dann in der DTM und im Langstreckensport bei Jöst im Einsatz. Und hat dann meinen Vater und mich zu verschiedenen DTM-Rennen mitgenommen und dann auch mal mit an die Langstrecke. Und da kam so ein bisschen dann die Liebe zu diesem, sag ich mal, alles, was noch außerhalb von der Formel 1 gab. Und ein wirklich prägendes Ereignis war, da war ich, glaube 14 oder 15 Jahre alt, da konnten wir mit zur DTM nach Spa. Und im Endeffekt sind am Sonntagmorgen angereist und da ist dann einer von den Mechanikern ausgefallen über Nacht und dann ist mein Vater eingesprungen beim Boxenstopp. Die haben da ja noch vollen Boxenstopp gemacht mit Tanken und allem. als Feuerlöschermann. Und bei dem Warm-up hat sich dann jemand verletzt, sodass er dann quasi den Reifen vorne links annehmen musste beim Boxenstopp. Und die haben mich dann als 14- oder 15-Jährigen in einen feuerfesten Anzug gesteckt, einen Feuerlöscher in die Hand gedrückt und gesagt, wenn es brennt, drück mal drauf. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie besonders das war, in diesem feuerfesten Team Jöst Audi-Anzug rumzulaufen. Ich glaube, das war Frank Bieler und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wer die beiden Fahrer waren, aber das ganze Erlebnis so hautnah, Reinhold Jöst kam dann vorbei, hat eben die Hand geschüttelt, wusste natürlich nicht, dass ich eigentlich gar nicht zum Team gehöre, aber genau, und dann danach, nach dem Rennen in der Audi Hospi zu sein, mit den Fahrern ein bisschen zu reden und so, das war was ganz Besonderes und da kann ich mich heutzutage noch ganz lebhaft daran erinnern, dass das so ein, dieses Feuer oder dieses, ja, diesen Wunsch danach in mir erzeugt hat, hey, ich möchte da drin mal arbeiten. Und ja, als ich dann mit dem Abi fertig war, habe ich dann Fahrzeugbau studiert, also Automotive Engineering und direkt in meinem ersten Semester versucht schon irgendwie Motorsport was zu machen. Formula Student, was ja heutzutage ganz groß ist, gab es da gerade zu den Anfängen, das war noch sehr, sehr einfach alles und ich bin dann über den gleichen Kollegen, der auch bei Jöst war, zu Vitaphone Racing gekommen. Die haben damals diese schwarz-grünen Maseratis eingesetzt in der GT1-Weltmeisterschaft und da habe ich dann quasi 3 Jahre neben dem Studium her gearbeitet, einfach in allen möglichen Positionen, alles, was so anfällt, von Mechaniker zu mal ein bisschen Daten gucken, also einfach, die haben mich komplett mitgenommen und alles war super spannend und dann bin ich zu Falken Motorsports in meinem letzten Jahr an der Uni und habe da schon ein Jahr als Dateningenieur gearbeitet, diesem schönen grünen, mintfarbenen Porsche GT3 an der Nordschleife. Und als dann zum Ende vom Studium her war für mich klar, das ist der Weg. Ich möchte irgendwie es schaffen, bei Porsche in den Motorsport zu kommen. Vor allen Dingen aus dem Grund auch, weil vieles in dem, sag ich mal, außerhalb von dem Top-Motorsport läuft halt über Freelancer. Und da bist du halt wirklich von Jahr zu Jahr, guckst du nach einem Job und so weiter. Und das war für mich so im Hinterkopf mit Familie und so alles nicht so ideal und dann über ein bisschen Umwege, ich habe dann erst 8 Monate Serienentwicklung für einen Zulieferer gemacht, der mit Porsche zusammenarbeitet, kam dann eine Stelle bei Porsche Motorsport 2015 im Bereich Sensorik LMP1 und die habe ich dann auch bekommen und ab da ging dann die ganze große Fahrt los mit Vollzeit Motorsport, sage ich mal. Genau, so war es kurz ein Weg.
Ja, total geil, weil genau das sind doch die Storys, ne? Wenn du dann die Möglichkeit hast, auch deinen Weg zu gehen und diese Leidenschaft zum Beruf machen kannst, das ist ja herausragend, dann auch für so ein Unternehmen wie Porsche, ein legendäres Unternehmen im Motorsport. Ganz, ganz wichtig, jetzt heute bist du nicht hier als Mitarbeitender von Porsche, sondern du bist hier als David Warnhold, der deine Expertise einbringt.
Genau.
Ja, das glaube ich, ist auch genau das Richtige, was wir jetzt gerade brauchen, denn man hat so ein bisschen das Gefühl, David, dass dieses Reglement alle ein Stück weit überfordert. Du hast dich eingelesen, du hast dich da reingegraben. Ist das Ding zu komplex für die Formel 1? Also ist es eigentlich kein Wunder, dass es alle überfordert, nicht nur Journalisten und Fans, sondern vielleicht sogar Teams, Ingenieure und die FIA selber?
Genau. Vielleicht ganz kurz noch zum ersten Punkt, wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin ja hier als Fan auch ein Stück weit und das ist meine persönliche Meinung, die ich hier teile. Und mir ist es halt wichtig, dass das nicht in Verbindung gebracht wird zu meinem Arbeitgeber, sondern dass es einfach was ist, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin ein riesiger Formel 1-Fan und genau deswegen auch von mir persönlich dieser Wunsch, da reinzugehen in das Reglement. Um deine Frage zu beantworten, ich würde es nicht sagen unbedingt zu komplex. Ich glaube, man hat zu viel gewollt. Das ist so mein Takeaway. Man hat zu viel gewollt in der Hinsicht, dass aktuell das, was das Reglement bietet, und wir gehen ja noch ein bisschen ins Detail später, gehe ich mal von aus, das, was das Reglement, sage ich mal, den Anspruch, den das Reglement hat an diese Verteilung zwischen Verbrennungsmotor und elektrischer Verteilung oder elektrischer Energie versus das, was die Hardware im Endeffekt darstellen kann und was auch die Strecken darstellen können, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, das passt nicht ganz zusammen. Und ich glaube, deswegen sind wir jetzt gerade in dieser Situation, in der wir sind, dass man das Gefühl hat, es passt einfach nicht so ganz. Es passt irgendwie nicht zu dem, wo die Formel 1 herkommt. Das muss man auch fairerweise so sagen. Wir diskutieren immer wieder alle darüber. Energiemanagement in einer gewissen Art und Weise gab es immer, sei es Reifen, sei das Sprit und so weiter. Aber jetzt sind wir halt in einem Extrem, wo eine neue Komponente extrem verstärkt worden ist. die es so vorher nicht gab. Und da ist jetzt eine Anpassung notwendig. Und ich persönlich habe das Gefühl, diese Anpassung ist noch nicht ganz so durchgedrungen. Und die Frage ist auch, wollen eigentlich die Fans, die Fahrer, die Teams diese Anpassung? Das ist für mich so ein bisschen die Frage.
Eine Frage, die ja viele haben, was hat es mit diesem Split auf sich? Also wir reden immer von einem 50-50 Split, 50% Verbrennermotor, 50% Elektromotor. Jetzt sagen aber einige auch immer, ja, aber es ist gar kein nativer 50-50 Split. Was ist es denn dann genau?
Ist eine gute Frage. Und zwar, ich finde es auch immer schwierig, weil ich finde, dass es wird ein bisschen zu sehr genutzt, um damit das Thema Elektroantrieb zu stärken. Was ist, wie funktioniert es? Du hast einen Verbrennungsmotor, der läuft dauerhaft. Das heißt, der hat einen gewissen Benzin, ein gewisses Benzin. Und zwar reden wir da über 3000 Megajoule pro Stunde. Das sind ungefähr 75 Kilo pro Stunde. Und der läuft ja dauerhaft, der Motor. Der erzeugt irgendwas so um die 530, 540 PS. Ist natürlich nicht eine genaue Zahl, weil da jedes Team, umso besser die Arbeit gemacht haben, umso mehr Leistung können sie aus dieser Energie, die zur Verfügung steht, rausholen. Dieser Motor läuft aber konstant. Dann kommt der elektrische Anteil dazu, die MGU. Und die läuft ja nicht dauerhaft. Die läuft dann, wenn Energie zur Verfügung steht. Das heißt, die fließt aus der HV-Batterie in die MGU und erzeugt quasi eine Art Boost. Das heißt, dieser Boost ist dann unterschiedlich lang. Manchmal sind es 3 Sekunden, manchmal sind es halt 5 Sekunden, manchmal sind es auch vielleicht noch länger. Das heißt, du erzeugst quasi eine Art Boost und dadurch, dass die MGU dieses Jahr so stark ist, dass wir reden da über 350 kW, das sind fast 470 PS, also da wären wir dann schon fast bei den 50-50, wenn beide aktiv sind. Sobald die aber wegfällt, ist halt nur noch der Verbrenner da und dann hast du anstatt 900 PS halt nur noch die ungefähr 530 zur Verfügung. Und das ist halt, ja, der Split ist da, wenn beide aktiv antreiben. Wenn die aber nicht mehr da ist, weil halt die Energie nicht mehr zur Verfügung steht und erstmal wieder rekuperiert werden muss, dann haben wir die nicht mehr da und dann ist erstmal nur der Verbrenner übrig. Das heißt, eine genaue Zahl kann man gar nicht da dranhängen, wie groß der Split ist, sondern das ist halt sehr abhängig von Situation, von Strecke etc.
Und wenn wir dann über den Wegfall der MGUH vielleicht nochmal sprechen könnten, das ist ja auch was, dass es in anderen Rennserien gab und gibt, diese MGUH, also dass über die Wärme quasi Energie zurückgewonnen wird. Und jetzt ist es halt die MGUK, über die kinetische Energie, heißt über die Bremsenergie, dann zugeschossen mit dem Elektroanteil. Wie drastisch ist also dieser Wegfall der MGUH in diesem Zusammenhang?
Also die MGUH, der Vorteil da, du bist halt komplett unabhängig, fast unabhängig von Fahrsituationen, weil die MGUH konnte Energie sammeln, sowohl während das Fahrzeug verzögert hat, also in der Bremsphase, als auch in der Beschleunigungsphase. Und im LMP1-Kosmos damals in der WEC, also 2014 bis 2018, war das halt eins der Bauteile, die genutzt wurde, um konstant Energie zu sammeln. Der Motor ist, also die Leistung, die diese MGUH haben, ist im Normalfall viel geringer. Das hat einfach baugrößentechnische Gründe. Aber du hattest quasi eine Art konstanten Zufluss an elektrischer Energie. Und ist im Endeffekt der einzige limitierende Faktor ist, wie viel, weil es wird ja angetrieben über den Abgasstrom. Das heißt, du musstest eine Art Strategie entwickeln, wie viel brauche ich, um meinen Turbolader anzutreiben, der ja auch aus dem Abgasstrom lebt. Und wie viel konnte ich übrig haben für meine MGUH oder für die elektrische Seite. Und das war immer so ein bisschen der Trade-off. Aber du hattest halt eine konstante Fütterung, nenne ich jetzt einfach mal ganz, ganz platt, der HV-Batterie. Die ist jetzt halt weg. Das heißt, es fehlt eine Komponente, die schon im vorherigen Reglement dazu beigetragen hat, dass eigentlich elektrische Energie relativ viel zur Verfügung stand oder öfter, regelmäßiger.
Jetzt mal eine sehr laienhaft ausgedrückte Frage. Die MGUH, das wirkt so ein bisschen, als ob die für dieses Reglement auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage ist. Weil du hast es gerade eben gesagt, in dem alten Reglement, wo wir es noch hatten, da stand Energie eigentlich immer zur Verfügung größtenteils. Und jetzt in einem neuen Reglement, was viel mehr Elektroanteil haben soll und auch hat, lässt man eine Komponente weg, die dieses Auto eigentlich sehr zuverlässig mit Strom versorgen könnte, um vielleicht genau diese Situation, die uns jetzt aktuell beschäftigen, die für viele Leute auch aktuell problematisch sind, die entstehen dadurch. Würdest du vielleicht sogar sagen, dass diese MGUH der Punkt war, der dieses Reglement jetzt dahin getrieben hat, dass es eben so in der Kritik steht? Und wäre das vielleicht das Bauteil, was dieses Reglement perfektioniert hätte? Oder ist das zu einfach gedacht?
Ich glaube, es ist ein bisschen zu einfach gedacht. Wie schon gesagt, die MGUH hatte halt lange nicht die Leistung. Also du konntest damit nicht, wie jetzt bei der MGUH, 350 kW rekuperieren. Wir sprechen da mehr im Bereich von irgendwas, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus 50 kW sagen. Also schon wirklich ein Bruchteil nur. Aber du konntest es halt dauerhaft rekuperieren. Das Problem dabei ist auch, du musst ja trotzdem die Energie irgendwo herhaben. Und wir haben jetzt zusätzlich zu dem ganzen Thema Elektroanteil ja einen reduzierten Anteil an Kraftstoff. Das heißt, dir steht auch weniger Energie aus dem Abgasstrom zur Verfügung, weil du halt einfach weniger Benzin verbrennst. Das heißt, würde das Teil helfen? Ja, bin ich schon von überzeugt. Man hätte aber trotzdem das komplette Konzept wieder anpassen müssen. Also sie jetzt einfach wieder reinzumachen, würde uns auch nicht helfen. Das ist genau das. Wir sind gerade so in so eine. Mein Gefühl ist, das wurde so in eine Ecke rein manövriert von dem Reglement, wo wir jetzt irgendwie so ein bisschen drinstehen und alle sagen, ja, also hätten wir das vielleicht lieber gemacht, hätten wir das. Es gibt da gerade ganz viele Ansätze, was man hätte anders machen können. Es gibt halt auch, und das muss man auch fairerweise sagen, wenn man da auch nochmal ein bisschen den Vergleich zieht zu dem LMP1-Reglement, auch nicht jeder Hersteller hat eine MGUH oder ein vergleichbares Bauteil gehabt, sondern einfach ein anderes Konzept. Wir haben uns ja auch schon mal ein bisschen drüber ausgeteilt. Ich glaube, generell ist einfach so ein bisschen das Konzept oder das Antriebskonzept das Problem, was man sich gewählt hat. Also wo die MGUK sitzt, etc. Das ist so mehr. Also es hätte geholfen, um deine Frage direkt zu beantworten, aber sie würde jetzt nicht das komplett lösen, das Problem, in dem wir gerade sind.
Ja, wir müssen gleich auf jeden Fall auch nochmal über das Thema Rekuperation sprechen, ne? Also wo die Rekuperation stattfindet. Dennis, aber vorher vielleicht ganz kurz, also für viele ist ja dieses Reglement schon ein Griff in die Tonne, aber beim Gebrauchtwagenkauf, da möchte man natürlich nicht in die Tonne greifen, ne?
Ganz genau, Freunde. Wir reden hier im Podcast jede Woche über die maximale Performance am Limit. In der Formel 1 entscheidet die Präzision darüber, ob du auf dem Podium stehst oder im Kiesbett landest. Und genau diese Präzision braucht ihr auch im echten Leben, wenn ihr euch einen Gebrauchtwagen zulegt. Keiner will ein Auto kaufen, das mehr versteckte Schäden hat als ein Frontflügel nach einem Startcrash in Monaco.
Ja, und genau da kommt unser Partner Car Vertical ins Spiel, denn bevor ihr blind links in einen Deal investiert, checkt mal die Historie. Mit dem Code GRID20 bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 20% auf euren Fahrzeugcheck. Es ist ja quasi wie Telemetriedaten auslesen in der Boxengasse. Car Vertical deckt Tachomanipulation oder Unfälle auf, die man auf dem ersten Blick niemals sehen würde. Vergesst nicht, den Gutscheincode GRID20 direkt bei der Abfrage einzugeben und 20% zu sparen. Ein Gebrauchtwagenkauf ohne Historiencheck ist wie ein Boxenstopp ohne Schlagschrauber. Er funktioniert einfach nicht und kostet am Ende wertvolle Zeit und Geld.
Geht auf carvertical.de in unsere Shownotes, sichert euch mit dem Code GRID20 eure 20% Vorteil und fahrt mit der Gewissheit los, dass euer Wagen kein technisches DNF erlebt. Bleibt in der Spur und sichert euch den Durchblick. Carvertical macht's möglich.
Ja, und die Möglichkeit, dass dieses Reglement sich irgendwie auch wieder erholen kann. Ich glaube, das wäre jetzt etwas, was man angehen sollte. Aber wenn wir uns diesen Entstehungsprozess nochmal ansehen, David, die MGUH wurde ja aus dem Auto geschmissen, weil sie zu schwer war, zu groß war und zu kompliziert. Ja, das war zumindest das, was man uns nach außen verkauft hat. Das war auch das, was man den Herstellern, die in die Formel 1 kommen wollen, gesagt hat, dass das etwas ist, was euch auch Kosten sparen wird. Und wir haben ja jetzt auch ein Budget Cap auf die Motoren. Ist das denn wirklich so? Also ist die MGUH so kompliziert, wie das gesagt wurde?
Ja, da ist schon ein relativ großer Anteil an Wahrheit dran. Also das Bauteil sitzt, wenn man sich das vorstellt, das sitzt im Motorbereich, also wo es extrem heiß ist. Elektrische Komponenten mögen Hitze nicht so gerne. Das heißt, man braucht eine zusätzliche Kühlung da einbauen. Die HV-Kabel, also die Kabel, durch die hohe Spannung läuft, müssen da hingebracht werden. Das heißt, vom Konzept her ist das schon eine extreme Herausforderung, dieses Teil so zu bauen. Und die Komplexität geht damit auf jeden Fall runter. Also der reine Verbrennungsmotor, wo das Bauteil ja dran saß, wird dadurch definitiv einfacher. Das ganze Konzept wird schon einfacher. Und ich glaube, ein wichtiger Teil ist halt auch, mit dieser Änderung des Reglements musste oder hat man im Endeffekt die renommierten Hersteller auch gezwungen, nochmal was neu zu machen. Die konnten halt nicht auf bestehende Erfahrung da zurückgreifen und jemand wie Audi oder Cadillac oder so müssen dann irgendwie darauf aufschließen, sondern es wurde alle so ein bisschen zurückgesetzt und gesagt, hey, wisst ihr was, ihr habt zwar alle Erfahrungen im Bereich Verbrennungsmotorentwicklung und es ist, glaube ich, auch gut, dass der gleich geblieben ist und es nicht noch einen zusätzlichen Baustein gibt, aber es wurden alle dazu gezwungen, nochmal wirklich einen Teil ihres Konzepts der kompletten Power Unit zu überarbeiten. Von daher, das ist schon ein valider Punkt gewesen, dass man da einfach aus der Sicht von der Konkurrenz her oder Konkurrenzfähigkeit das geändert hat und schon auch dem Bauteil an sich. Ich meine, ich glaube, Mercedes Power Units, wie auch immer die heißen, HPP, glaube ich, hat mal ein ganz interessantes Video vor 1, 2, 3 Jahren bei YouTube hochgeladen, wo irgendeiner der leitenden Ingenieure, von denen das Bauteil erklärt ein bisschen, ist ganz spannend, sich mal anzugucken, weil man sieht, wie komplex dieses Teil ist, weil es halt einfach einen Elektromotor mit einem Turbolader verbindet in dem Worst-Case Environment. Also, wie sagt man das auf? Ihr wisst, was ich meine.
Umfeld, ja, genau.
Umfeld, genau, richtig. Ja.
Jetzt haben wir passend dazu ein bisschen zu diesem ganzen Thema Energiespeicher, Batterie, eine Hörerfrage bekommen von Fabian. Fabian hatte mir nämlich geschrieben, die Frage ist die Lösung dieses Problems. Ist sie so einfach, dass wir mehr Energie beim Bremsen gewinnen müssen und können müssen und dann mehr Energie auch speichern müssen und können, um diese Probleme, die aktuell herrschen, zu lösen? Frage, ist das überhaupt möglich und wäre es wirklich der Punkt, der dieses Reglement dann eben aus seinen Fehlern treiben würde? Oder ist das auch wieder zu einfach gedacht jetzt vom Otto-Normal-Motorsport-Fan?
Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man das Reglement in eine Richtung bringen könnte, wie es das, ich nenne es jetzt mal ganz platt, dass das Formel-1-Fahren wieder natürlicher aussieht und natürlicher wird, oder für den Fahrer zumindest. Jetzt gibt es die Idee zu sagen, okay, kann man nicht einfach den elektrischen Anteil reduzieren? Das heißt, du musst weniger über eine Runde einsammeln. Das heißt, dann hast du das Problem mit Superclipping etc. pp. Nicht mehr so stark, weil die Fahrer einfach weniger Energie einsammeln müssen über eine Runde. Heißt aber auf der anderen Seite, sie haben auch weniger Energie auf der elektrischen Seite zur Verfügung, was bedeutet, du hast einfach über eine Runde netto weniger Leistung, weil du halt diese Boost-Funktion nur noch viel weniger nutzen kannst. Das wäre jetzt ein Punkt. Da müsstest du an der Hardware eigentlich gar nichts ändern, weil das einfach möglich ist so. Du würdest aber definitiv die Rundenzeiten pro Strecke verlangsamen. Und da würde es auch nochmal dazu führen, dass du halt Strecken, wo du aufgrund von Bremsen etc. mehr Energie sammeln kannst, als Strecken wie jetzt Monza oder Silverstone, die einfach von ihrem Layout schlechter sind für so ein Konzept, hast du da auch gewiss größere Deltas. Also du wirst manche Strecken haben, wo du trotzdem ähnliche Rundenzeiten fahren wirst wie letztes Jahr und du wirst Strecken haben, wo du einfach wirklich einige Sekunden langsamer sein wirst. Das ist meiner Meinung nach eine Philosophiefrage. Will die FIA, F1, wer auch immer, wollen die das? Dann gibt es natürlich noch einen technischen Ansatz auch, wie man das machen kann. Du könntest jetzt sagen, okay, anstatt 3000 Megajoule pro Stunde geben wir halt den Teams einfach 3400, 3500 Megajoule. Das heißt, der Anteil des Verbrennungsmotors, also der Leistungsanteil, wird wieder größer. Die können mehr Sprit verbrennen. Die können dementsprechend mehr Leistung erzeugen. Das heißt also, das Delta beim Clipping etc. wird wieder größer. Das heißt, dieser Einbruch der Geschwindigkeit wird weniger. Damit würdest du aber nicht mehr argumentieren können, du hast einen Split von 50-50. Der, wie wir jetzt schon rausgefunden haben, eh nur so ein bisschen so eine politische Formulierung ist. Aber du würdest definitiv den Anteil reduzieren, weil du einfach den Anteil des Verbrenners wieder vergrößerst. Das ist technisch meiner Meinung nach eine Sache, die, glaube ich, den Teams nicht zu viel abverlangt. Die müssten natürlich erstmal auf dem Prüfstand alles mit den Motoren. Das heißt, das würde schon Entwicklung bedeuten, aber das könntest du wahrscheinlich schon in den nächsten Monaten darstellen. weil du dann ungefähr, sagen wir mal, 50 kW, also was weiß ich, 70, 80 PS mehr Leistung vom Verbrenner hättest. Und das kannst du natürlich dann auch wiederum nutzen, um damit die Batterie besser aufladen zu können. Das wäre ein Ansatz. Also wie gesagt, es gibt da schon extrem viele Ansätze, die man kurzfristig anschauen könnte, glaube ich. Wenn man jetzt wirklich was ganz anderes machen will, dann wird man über ein, zwei Jahre sprechen. Also wenn man jetzt sagt, hey, wisst ihr was, das gefällt uns alles nicht. Elektrische Vorderachse wurde ja, glaube ich, mal von Ralf Schumacher oder so auch ins Spiel gebracht oder von anderen Leuten. Also da gibt es natürlich schon noch Ansätze, da kann man auf eine ganz andere Art und Weise das nochmal betrachten, aber das ändert man halt nicht mehr dieses Jahr und wahrscheinlich auch nicht mehr für 2027, weil ich meine, so eine Entwicklung hat Monate Vorlauf und da geht es noch nicht mal nur um die Entwicklung, sondern da muss deine Prüfstände angepasst werden, dann musst du mit deinen Zulieferern sprechen, dass sie die Teile anders fertigen. Das ganze Thema Qualitätsmanagement wird in der Formel 1 extrem groß geschrieben, das heißt also auch da muss halt nochmal ein ganzer Schritt gemacht werden. Das heißt, da sprechen wir wirklich über eine Entwicklung, die 12+ Monate betrifft, wenn man jetzt wirklich sagt, wir wollen komplett konsequent was an dem aktuellen Layout ändern.
Ja, die ersten haben schon wieder abgeschaltet jetzt, wenn du schon sowas sagst, David. Aber wir wollen allen mal kurz die Möglichkeit geben, durchzuschnaufen, denn wir haben noch jede Menge mehr zu besprechen heute zu diesem Thema. Sehr komplex, aber wir versuchen es für euch so einfach wie möglich zu erklären. David Warnold ist da, Motorsportingenieur, der uns gleich noch ein bisschen mehr zum Thema Zusammensetzung des Motors erzählen kann. Welche Möglichkeiten es gibt, er hat ja gerade schon gesagt, Vorderachsenrekuperation ist ja auch ein Thema, was perspektivisch ranrücken könnte. Warum ist das eigentlich nicht jetzt schon so, das können wir auch gleich mal besprechen und vieles mehr. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und zwei Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie, ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, unser Technik Deep Dive in das neue Formel 1 Reglement 2026. Dennis, mach weiter. Also wir sind gespannt, was wir heute noch erfahren werden. Du hast die nächste Frage parat für David.
Genau, eine Anschlussfrage an die letzte Frage noch vor der Pause, denn du hast gerade angesprochen, es wird Strecken geben, auf denen wird es besser sein, es wird Strecken geben, auf denen wird es schlechter sein. Jetzt hast du ja auch in deinem Leben schon ein paar Rennstrecken live bearbeitet, jetzt kennst du natürlich auch viele eben aus dem TV, vielleicht auch aus den Videospielen. Gibt es jetzt schon auch so eine Strecke, die uns im Kalender noch erwartet, wo du sagst, die wird richtig gut funktionieren mit dem Reglement, aber gibt es vielleicht auch eine Strecke, wo du sagst, boah, da habe ich schon Bauchschmerzen oder war Australien vielleicht schon so ein bisschen der Worst Case, der uns erwartet?
Also prinzipiell alle Strecken, wo du viele Bremszonen hast, da wird es gut funktionieren. Und zwar aus dem Grund, weil halt natürlich du versuchst, eine hohe Fahrzeuggeschwindigkeit über die MGUK zu reduzieren. Also es wirkt ja im Endeffekt dann zusätzlich zum Bremsen, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, kannst du damit Energie sammeln. Jetzt würden halt viele sagen, okay, Monza zum Beispiel ist ja ideal, da hast du viel Hochgeschwindigkeit und dann bremsen. Das Problem ist da aber auch, weil du halt so viel Hochgeschwindigkeit hast und so viel Vollgasanteil, ich glaube, der ist bei 70% fast in Monza, hast du halt auch viel Energie, die du eigentlich wieder ausgeben willst. Und ich habe das gestern mal für Monza einfach spaßeshalber mal so ein bisschen grob zusammengerechnet und wenn man sich das mal anschaut, kann man da durch die Bremsphasen alleine irgendwas im Bereich 2,6, 2,9 Megajoule pro Runde einsammeln. Das ist natürlich jetzt einfach nur mal so ein bisschen grob daher zusammengerechnet. Das heißt also vor allen Dingen Turn 1 und Turn 4, dann Ascari und Anbremsen Parabolica. Das sind so die reinen Bremsphasen, wo du Energie gut aufsammeln kannst. So, sagen wir jetzt mal Best Case, 2,9 Megajoule im Rennen, je nachdem in welchem Modus du bist, 9 Megajoule, die du fahren darfst. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wo kommt der Rest her? Der muss dann entstehen durch Lift and Coast oder Super Clipping. Das heißt also, da gibt es jetzt auch diverse Rechenbeispiele, wie man das berechnen kann, aber jetzt mal so einfach auch da ein Pi mal Daumen-Rechnung kann man halt sagen, wenn man sagen möchte, man möchte 0,5 Megajoule nochmal zusätzlich hinzufügen über diverse andere Harvesting-Methoden, also Lift and Coast oder Super Clipping, kostet das ungefähr 2 bis 3 Zehntel. Das heißt 0,5, da uns fehlen ja roundabout 6 Megajoule, das heißt im Endeffekt ist man da über eine Sekunde, die man einfach in reiner Rundenzeit verliert, nur um diese Energie aufzusammeln. Und das ist halt schon was, wo man überlegen muss, ist das der richtige Ansatz? Und jetzt hat man halt so Strecken auch wie Silverstone, wo du einfach relativ viel Flow hast. Also da hast du ja gar nicht so viele starke Bremsphasen. Das ist halt auch ganz schlecht, weil du da gar keine wirklichen Rekuperationsmöglichkeiten hast. Und ich finde auch Suzuka, das war jetzt schon eine gute Strecke von dem Layout her, aber auch da haben wir gesehen im Qualifying, wenn die Fahrer wirklich am Limit fahren wollen, reicht es lange nicht aus. Das heißt also, Stand heute gibt es, glaube ich, keine Strecke, wo es ausreichen wird, meiner Meinung nach. Reine Bremsen, ohne dass es halt diese Super Clipping Lift and Coast geben muss. Es, wie gesagt, ob sich das wie dass sich das auf unterschiedlichen Strecken zeigen wird, wird sich noch ein bisschen zeigen, aber es wird auf allen vorkommen. Und das ist einfach, dass, wenn wir ein bisschen zurück zu dem ersten, das liegt einfach an dem Layout, dass sich die FIA, Formel 1, FOM, wer auch immer, alles ausgedacht haben. Das ist einfach, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, das, was das Reglement sich wünscht auf der einen Seite, gegenüber das, was das Layout einfach, also die Hardware kann, passt nicht zusammen, wenn man versuchen möchte, so viel es geht, Vollgas zu fahren, ohne drastische Sailing, Super Clipping und wie sie Begriffe alle heißen.
Ja.
Das ist einfach gerade die Realität.
Jetzt mal noch einmal auch zurück, jetzt gerade, wo du Monza ansprichst. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind die physikalisch, also diese, du hast es gesagt, glaube ich, 3,5 Megajoule, die man da erreichen könnte. Ist das die physikalische Grenze dessen, was überhaupt möglich ist, oder ist das eine durch die Regularien gedeckelte Geschichte? Weil die Frage ist ja, ähnlich jetzt wie der USB-Stick zu Hause. Ich habe hier einen 256 GB USB-Stick, hätte gerne das da drauf. Dann lösche ich halt ein bisschen was oder mache noch ein bisschen frei und dann funktioniert das auch. Kann man sich das so plakativ auch bei einer Formel-1-Batterie und bei den Rückgewinnungssystemen vorstellen oder arbeiten die schon so am Limit, dass da halt auch nicht mehr möglich ist?
Also die Sache ist folgende. Beim Bremsen, jetzt sagen wir einfach mal Turn 1 Bremsen. Der Fahrer fährt 330 km/h. Der tritt auf die Bremse, das heißt, dann sagt die Software, alles klar, ich möchte rekuperieren, stellt also mit der MGU, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass ein elektrischer Motor kann ja entweder antreiben oder Energie zurückgewinnen. Da müsst ihr euch vorstellen, als hätte das Ding einfach einen riesen Dynamo, wer ihn noch kennt vom Fahrrad, hätte das einen riesen Dynamo dabei, der halt Energie sammelt. Und die MGU stellt dann halt 350 kW negatives Moment, nennt man das, oder 350 kW negative Leistung in Moment umgerechnet. Ich glaube, das ist gedeckelt 500 Newtonmeter. Und stellt das quasi als Bremsanteil an die Hinterachse. Den Rest übernimmt dann dieses sogenannte Brake-by-Wire. Das heißt also, es gibt ja eine Zielverzögerung, die abhängig ist, wie stark der Fahrer aufs Bremspedal tritt. Alles, was die MGU kann, macht die MGU-K an der Hinterachse. Den Rest macht dann das Brake-by-Wire. Deswegen ist dieses System auch so wichtig, um halt eine gute Bremsung zu haben. Es ist das Problem, 350 kW oder 500 Newtonmeter, das ist die physikalische Limitierung, die im Reglement vorgeschrieben ist. Und bei Strecken wie Monza ist das auch die Limitierung, weil du kannst dann nur über die 2 Sekunden oder 2,5 Sekunden, die Bremsphase dauert, kannst du halt nur diesen Teil der Energie aufsammeln. Das heißt, wenn die jetzt sagen würden, wisst ihr was, ihr könnt damit 800 kW rekuperieren, dann würde das halt viel mehr Energie zurück in die Batterie speisen. Das heißt, aktuell an so Strecken, wo du wirklich so extreme High-Speed-Bremsungen hast, ist da die Hardware der limitierende Faktor. Das heißt, 2,5 Sekunden kannst du halt, ich habe es hier, glaube ich, mal aufgeschrieben, ungefähr 0,8, 0,9 Megajoule effektiv in die Batterie rekuperieren, weil auch da, was an der Hinterachse ankommt, ist halt nicht das gleich, was die MGU stellt, ist nicht gleich das, was dann im Endeffekt zurück an die Batterie geht, weil du hast halt überall Verluste in dem System. Ich hatte schon mal am Anfang kurz gesagt, das Layout, was die Formel 1 da sich überlegt hat, meiner Meinung nach ist nicht ideal. Da können wir gleich auch nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Das heißt, du hast da ungefähr eine Effizienz von 85-90%. Das heißt, du verlierst irgendwas zwischen 10-15% von dem, was eigentlich du noch rekuperieren könntest, verlierst du durch den ganzen komplexen Weg, sage ich mal, von den Hinterrädern bis zu dem, was in der Batterie übrig bleibt oder ankommt.
Lass uns über das Layout reden. Du hast es jetzt schon oft erwähnt und du sagst, das, was man sich ausgedacht hat, passt nicht zur Hardware. Wie ist denn der Motor jetzt zusammengesetzt? Wo sitzen die einzelnen Teile, die jetzt dafür sorgen, dass die Formel 1 sich weiter bewegt in die Zukunft? Mhm. Und wo passt es nicht, deiner Meinung nach?
Also wir haben einen ganz normalen Verbrennungsmotor, wie fast jeder von uns, der ein Elektrofahrzeug fährt, der sitzt quasi ja am Chassis hinten dran. Von da geht die Kraft über eine Kupplung, wie ganz normal bei uns im Rennauto, im Straßenauto auch ins Getriebe und von da über die Antriebswellen zu den Reifen. Was jetzt das Reglement vorschreibt, die MGUK, also der Elektromotor, sitzt quasi auf der Vorderseite des Motors, ist also angeschlossen in dem sogenannten Zahnradtrieb. Das heißt also, wenn die MGU rekuperiert, dann stellt die sozusagen gegen den Verbrennungsmotor ein negatives Moment. Das heißt, der Verbrennungsmotor arbeitet in dem Moment gegen die MGU. Also das heißt quasi, das eine Zahnrad will in die Richtung, das andere Zahnrad will in die andere Richtung. Der Verbrennungsmotor ist stärker, deswegen funktioniert die MGU in dem Moment dann als Generator und erzeugt halt Energie. So, wenn wir jetzt gerade eben über die Bremsung gesprochen haben, dann muss dieses Moment, was die MGU stellt, durch den kompletten Motor, also über die Zahnräder, Kurbelwelle, Kupplung, durch das ganze Getriebe, durch die Antriebswellen bis an die Hinterachse. Das ist von, wenn man das aus einem Layout betrachtet, für ein Elektrofahrzeug, Worst-Case-Szenario. Erstens hast du an der Hinterachse einfach auf wie das Fahrzeug aufgebaut ist, weniger Bremsleistung. Du fährst irgendwie nur 40-45% Bremsleistung an der Hinterachse von deiner Einstellung. Der Rest ist an der Vorderachse, weil wir kennen das alle, wenn wir bremsen, das dreht sich alles nach vorne, das Gewicht geht auf die Vorderachse, die Hinterachse wird leicht. Das heißt, du kannst hinten gar nicht mehr stellen als an der Vorderachse, sonst haben wir wie eine Handbremse. Dann blockieren einfach die Räder und das Auto macht, was es möchte. Das haben wir auch ein, zwei Mal bei den Testfahrten gesehen. Das war genau das, wo wir da reingerutscht sind.
Ist das das, was Verstappen passiert ist in Australien? Als ihm quasi die Hinterachse komplett wegblockiert ist und der abgeflogen ist?
Das kann entweder die MGU gewesen sein, ja, die zu abrupt das gestellt hat, oder das Brake-by-Wire, das halt da in dem Moment vielleicht gedacht hat, es muss man erstellen, sodass einfach, wie du schon richtig sagst, genau die Hinterachse überblockiert und das Auto abfliegt. Das heißt also, vom Layout her, wie gesagt, Hinterachse plus Motor nochmal das schlechteste Konzept. Einfach aus dem Grund, habe ich eben schon gesagt, du verlierst halt 10% deiner Effizienz, die du eigentlich haben könntest. Plus, wenn du das an die Vorderachse machen würdest, wie das halt, wenn man jetzt mal Richtung andere Serien guckt, die meisten anderen Serien haben, wo wir einen Hybrid fahren, also zum Beispiel die ganzen Hypercars in der WC oder auch die ganzen LMP1-Hybrid-Fahrzeuge hatten alle eine elektrische Vorderachse, weil einfach da die kinetische Energie höher ist beim Bremsen und du dementsprechend mehr Energie aufsammeln kannst bei der gleichen Bremsung. Also das geht gar nicht darum, dass du anders bremst oder sowas, sondern quasi die gleiche Verzögerung bringt dir einfach mehr Energie. So, das ist ein Problem dieses Konzepts meiner Meinung nach, dass die MGU-K an einer Stelle sitzt, die schon nicht ideal ist. Man hat das meiner Meinung nach gemacht, um das Thema Komplexität etwas zu verändern oder Aufbau der HV-Komponenten, also alles, was Hybridsysteme bedeutet, weil jetzt hat man einen quasi Compartment gebaut, also einen Bereich in dem Auto gebaut, wo die HV-Batterie sitzt, daneben sitzt dann der Umrichter, der quasi die AC-Leistung, also die Wechselstrom der Maschine in Gleichstrom für die Batterie umändert, der sogenannte Umrichter oder CUK genannt, glaube ich, in den offiziellen Regularien, und daneben sitzt die MGUK. Das heißt, du hast alles super nah beieinander sitzen, was gut ist für Verlustleistung innerhalb dieser Komponenten, und so wie ich das wenn man sich mal zum Beispiel, ich glaube, Honda hat ja ein Bild geteilt von der Power Unit, ist es halt, glaube ich, super einfach, das Teil komplett auszubauen, weil du halt einfach alles so kompakt zusammensitzen hast. Du verlierst aber halt auf der anderen Seite halt Effizienz, die du haben könntest, wenn du das Teil an eine andere Stelle sitzt. Und ich glaube, da kommt auch viel ein bisschen aus Sicherheitsgedanken dabei, weil das Teil oder dieses komplette Paket, nenne ich es jetzt einfach mal, sitzt, glaube ich, sogar zum Teil dann im Chassis, was natürlich der sicherste Ort ist für so ein Formel-1-Auto und nicht irgendwo offen. Ich meine, wir gucken uns Grosjean-Unfall an oder sonstige Unfälle, wo doch mal der Motor abreißt oder zumindest extrem auch der Teil beschädigt wird. Das ist halt immer super gefährlich, sobald da HV-Leitungen offen liegen für die Marshals, für die Fahrer und so weiter. Ich glaube, das ist vielleicht ein Gedanke, hilft aber leider dem Reglement nicht.
Das ist nämlich das Gefühl, was man haben muss. Ne? Es wird immer sehr durch Sicherheit geleitet und durch verschiedene andere Elemente, wo man sagt, dass es dann dem Sport dienen soll. Aber man kann sich auch hinterfragen, sitzen da die richtigen Leute bei der FIA, die, ich denke, die Ahnung haben? Weil ich habe sie so gesehen auch nicht, was das angeht. Aber man hat den Eindruck, es wurde halt sehr für die Show gemacht, was ja viele auch kritisieren, dass man halt jetzt dieses Jojo-Racing, was bei vielen von euch einfach gar nicht ankommt, das lesen wir auch, dass es nur noch darauf ankommt, wer hat jetzt noch genug Batterie, um das Überholmanöver zu setzen. Alex Wurz, Ralf Schumacher, du hast es gesagt, die haben gesagt, wir müssen über die Vorderachse rekuperieren. Wir verstehen nicht, warum nicht über die Vorderachse rekuperiert wird. Das würde wahrscheinlich 70-80% aller Probleme lösen. Das würde das Reglement viel interessanter machen. Das würde dem Fahrer auch viel mehr Freiheiten geben, seine Energie zu gewinnen und einzuteilen und über eine Runde zu buxieren. Ist das so? Also wäre das quasi so eine Art goldener Schlüssel?
Goldener Schlüssel wird jetzt, glaube ich, ist es auch nicht, weil wir reden da in das gleiche Problem. Wir müssen trotzdem beim Bremsen rekuperieren. Ja, wie gesagt, die Effizienz ist höher, du hast mehr kinetische Energie. Das heißt, man müsste das mal simulieren, wie viel mehr man an Energie pro Runde rausholen kann. Der Vorteil wäre da eigentlich, wenn man die Leistung oder das Drehmoment dementsprechend öffnet nach oben, dass du einfach mehr Energie in der gleichen Bremsphase, also was ich gesagt habe, nicht 350 kW oder 500 Newtonmeter limitieren, sondern sagt, wisst ihr was, rekuperieren kann das Ding mit 500 kW. Dann kannst du halt wirklich diese Energie produzieren und dann wiederum in die Batterie zurückspeisen. Die Vorderachse ist definitiv der beste Ort für einen elektrischen Antrieb zum Rekuperieren. Jetzt ist die große Frage, ist das dann noch DNA der Formel 1? Weil es gab bis jetzt noch nie ein Formel 1 Auto, wo du einen Antrieb, und auch wenn es nur quasi zum Verzögern war, an der Vorderachse hattest. Dann kommen wir auf einmal in die Nähe von Formel E. Da haben wir uns ja auch schon mal ein bisschen drüber ausgetauscht. Was macht das mit Fans? Was macht das mit der Formel 1? Gibt es da irgendwelche Abstimmungen, gesetzliche Sachen, die einfach da nicht möglich sind? Also von daher, das und man muss auch bedenken, es würde das komplette Layout des Chassis über Bord werfen, weil dann die Teams halt dementsprechend das Chassis komplett anders auslegen müssen. Weil aktuell muss da nur Raum sein für die beiden Füße des Fahrers, ein Gaspedal, ein Bremspedal, ein bisschen Bremsensachen und die Lenkung. So, wenn man da jetzt auf einmal eine elektrische Vorderachse einbauen möchte, dann musst du das Chassis breiter machen, dann musst du da mehr Kabel von vorne nach hinten führen. Das heißt, das komplette Chassis-Layout würde nochmal komplett neu betrachtet werden müssen. Plus du hättest mehr Gewicht auf der Vorderachse, das heißt auch die Gewichtsverteilung. Das heißt, wie ihr seht, das kann man nicht mal einfach so machen. Das wäre wirklich meiner Meinung nach eins der krassesten Konzeptänderungen in der Formel-1-Geschichte, wenn man das machen würde, eine elektrische Vorderachse. Sie würde aber, das muss man fairerweise sagen, in die Richtung gehen, wo eigentlich das Reglement hin will. Und zwar, ich möchte einen großen Anteil elektrischer Energie aufsammeln und den nutzen können.
Spannend ist ja auf der anderen Seite, das ist so ein bisschen das Feedback, was ich auch aus dem Fahrerlager gehört habe. Das Reglement an und für sich ist technisch, sagt man, grenzgenial eigentlich. Also die Idee dahinter soll genial sein. Es steht und fällt halt mit der Umsetzung und dass man jetzt halt Learning by Doing machen muss. Und das ist für the pinnacle of Motorsport, also für das Größte, was der Motorsport zu bieten hat, ja eigentlich nicht das, was man sich wünscht, dass die Formel 1 zum Testfeld wird und man jetzt in der Saison Anpassungen machen muss, man anfangs des Reglementzyklus schon jetzt darüber nachdenken muss, was können wir 2027 machen, was können wir 2028 machen. Du hast ja keine Beständigkeit dadurch auch. Wenn du dir das Reglement jetzt so durchliest und wenn du das alles siehst, in der Theorie einfach nur, ist das so genial? Also ist im Endeffekt das, was technisch dahinter steht, eigentlich ziemlich gut, nur die Formel 1 vielleicht der falsche Ort dafür?
Das ist eine gute Frage, Kevin. Also ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen an einem Scheidepunkt, was das Thema Formel 1 betrifft, weil im Endeffekt ist die große Frage, möchte ich weiter diesen Trend verfolgen, der gerade in der generellen Automobilindustrie herrscht, und zwar mehr Richtung Elektromobilität. Und dementsprechend auch da muss einfach mehr Elektromobilität in ein Formel-1-Auto, damit es mehr Relevanz hat in dem großen ganzen Bild der Automobilindustrie. Oder aber ist das mehr Entertainment und wir sagen, wir möchten nicht mit Uhrzeit V10s durch die Gegend fahren, sondern wir möchten eine Relevanz haben, aber trotzdem darf der komplette Sport darunter nicht geopfert werden. Und ich glaube, gerade haben wir uns ein bisschen zu sehr Richtung Relevanz im großen Ganzen bewegt, als dass jemand den sportlichen Anteil, zumindest was gewisse Bereiche betrifft, weil du hast schon gesagt, ich finde manches von dem Racing schon auch mega, weil es einfach auf einmal ganz anders ist als da. Wir hatten sonst DRS, okay, einer fährt vorbei, happy, clappy. Jetzt ist es halt wirklich mehr ein Schachspielen oder mehr ein Strategiespiel geworden oder wie man es auch immer nennen möchte. Und für mich ist da die große Frage, was möchte denn die Formel 1? Wo möchte die Formel 1 sich in diesem großen Kosmos zwischen Entertainment und Relevanz in der Automobilbranche platzieren? Weil das muss im Endeffekt geklärt werden, bevor dann geklärt werden kann, wo geht es denn eigentlich hin mit dem Reglement? Weil das Reglement an sich, ich habe das auch schon in unserer Telegram-Gruppe geschrieben und so, ist sehr ähnlich, wenn man das so möchte, zu dem LMP1-Hybrid-Reglement von 2014 bis 2018. Du hattest einen extrem hohen Anteil an elektrischem Antrieb. Und das war auch bewusst so gewählt, um damals wirklich die Hersteller zu pushen. Daraus sind 800-Volt-Systeme entstanden, die mittlerweile fast jeder Elektrohersteller entsteht. Also man war wirklich Pionier in diesem Bereich, Batterieentwicklung. Ich meine, als man angefangen hat, haben sowohl Toyota als Audi noch nicht mal auf Batterie gesetzt, sondern noch auf andere Systeme. Und da ist vieles raus entstanden, was extrem gut war. Und ich glaube, Dennis, du hast das letzte Woche gesagt, das Racing an sich war extrem gut. Weil aber auch jeder wusste, worauf er sich einlässt. Und zwar auf, ich kann nicht eine Runde lang Vollzeit pushen, sondern muss Sachen wie Coasting, Lift and Coast, Clipping, End of Straight Recoup etc. einplanen in mein Strategiemodell und kann dementsprechend das dann nutzen über eine Runde, wo ich es am besten finde. Also meine persönliche Meinung ist, die Idee ist nicht schlecht. Die Umsetzung und vor allen Dingen, das verstehe ich nicht genau, wie das passieren konnte, die Erwartungen der Formel-1-Teams und vor allen Dingen Formel-1-Fahrer, da wurde irgendwie scheinbar nicht kommuniziert. Das erinnert mich so ein bisschen an den Aston Martin-Honda-Deal. Auf einmal merkt man, oh, irgendwas passt hier nicht zusammen.
Da ist man aber leider schon mal zusammen.
Genau, richtig. Aber da ist schon das erste Rennen geschehen, so ungefähr. Ja. Also das ist so ein bisschen das, weil jetzt muss ich auch ehrlich sein, ich glaube, Verstappen hatte nach seiner ersten Simulatorfahrt damals schon gesagt, ey, das wird ziemlich bescheiden. Warum da nichts gemacht wurde oder man da nicht näher drauf eingegangen ist oder wie das jetzt so enden konnte, dass auf einmal so viele Menschen so überrascht sind, das ist für mich eigentlich nicht, das ist das Verwunderliche daran. Weil das Reglement gibt es ja schon seit vielen Jahren und ich sag mal, die Teams etc. simulieren das ja auch schon seit vielen Jahren, weil sonst wäre der Antrieb nicht so entstanden. Das heißt, da ist so ein bisschen das Spannende, wie konnte das passieren, dass auf einmal jetzt so viele verwundert sind darüber, dass es so ist, wie es ist.
Ja, es ist schon verrückt, dass Max Verstappen 2023 in Spielberg genau auf diese Probleme jetzt hingewiesen hat, die wir haben. Und Carlos Sainz hat das ja in Suzuka auch nochmal angesprochen, Lando Norris auch, man hört nicht auf uns. Also man hört nicht auf die Fahrer, man hört nicht auf das Feedback derer, die das Auto fahren müssen. Viele sagen, es ist eine WM der Ingenieure jetzt, noch viel mehr, als es eh schon der Fall war. Denn vielleicht, David, müssen wir auch mit einem kleinen Mythos mal aufräumen. Du als Ingenieur selber, du weißt das. War die Formel 1 nicht immer auch schon ein Kampf der Ingenieure? Also ja, die Fahrer werden wie Helden gefeiert, Aber je moderner die Formel 1 wurde und je mehr wir in die Neuzeit gekommen sind, desto wichtiger wurden die Ingenieure im Hintergrund auch, die verschiedene Simulationen während des Rennens berechnet haben, die ihnen die Möglichkeit gegeben haben, ihre Strategie so einzuteilen, dass sie halt bestmöglich durch das Rennen gekommen sind. Also man hat ein bisschen das Gefühl, es wird schon fast kritisch beäugt, dass es jetzt eine WM der Ingenieure wird. Aber für mich persönlich geht doch Motorsport, so wie er jetzt läuft, gar nicht ohne euch Ingenieure.
Absolut. Und ich glaube, das beste Beispiel, wenn man jetzt nur auf die Formel 1 guckt, ist, Budget Cap wurde meiner Meinung nach nicht eingeführt, damit die Teams nicht mehr Geld für Fahrer oder sonst was ausgeben, sondern du kannst halt mit mehr Manpower, also mehr Ingenieurskraft, einfach einen riesen Unterschied machen. Und das wollte, glaube ich, die Formel 1 damit limitieren. Weil halt, wenn man sich mal anguckt, Mercedes, Red Bull, die ganzen Top-Teams, Ferrari, wie viele 1000 Ingenieure oder Mitglieder, aber ein Großteil davon ist ja Engineering, also alles von Design etc. pp. Das ist schon eine ziemlich große Nummer und auch die Anzahl der Leute an der Strecke wurde dementsprechend beschränkt, weil jeder Hersteller kann noch 10 weitere Ingenieure schicken, der guckt sich dann hier noch das an, der guckt sich den kleinen Bereich an, weil das halt so eine perfektionistische Formel 1 in den letzten Jahren geworden wäre oder der komplette Top-Motorsport. Da nehme ich jetzt auch mal ein bisschen das ganze Thema Hypercar und auch IndyCar etc. mit rein. Das ist halt in die Richtung gewachsen, dass man immer besser wird, was die Hardware betrifft. Das heißt, du hast immer weniger Ausfälle, wie das noch in den 80er, 90er und so weiter war. Das heißt, du musst immer, immer besser werden. Jedes Detail wird wichtiger, jeder Ablauf wird wichtiger, jede Einstellung wird wichtiger. Und umso mehr Leute du hast, die das können und die gut da drin sind, umso mehr Vorteil hast du halt gegenüber den anderen. Und ich sehe es halt schon so, Motorsport ist ein Teamsport. Ja, der Fahrer steht im Vordergrund oder halt auch die, sag ich mal, Teamchefs etc. Aber im Endeffekt die Arbeit, es ist ein extrem hoher Teamsport. Und du musst mittlerweile so viel, vor allen Dingen bei so komplexen Fahrzeugen, die ein Hybridfahrzeug, du brauchst so viele Leute, die sich damit auskennen, die wissen, wie kann man das einstellen, wie kann man Settings setzen. Und das ist ja auch ein bisschen das, wo gerade die Fahrer mit strugglen. Du hast mittlerweile so viel Technik in diesem Auto, da gibt es manche, die verstehen das mehr, manche verstehen das weniger. Und das führt halt zu manchen Sachen, die auch gerade wir auf der Strecke sehen.
Du hast es schon gesagt, du bist in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans. Also wenn ihr im Anschluss Fragen auch an David habt, da beantwortet er sie sehr gerne für euch. Also kommt in unsere Telegram-Gruppe und diskutiert mit Formel-1-Fans über den Sport, den wir ja noch so lieben. Ne? Also einige von euch haben ja schon aufgehört zu lieben, die haten nur noch. Nein, jetzt habe ich wieder ins Wespennest gepackt. Oh nein, ich habe mich nicht unter Kontrolle.
Danke, Kevin, danke. Wieder 6 entfolgt, sehr schön.
Oh, scheiße. Naja, kommt auf Facebook dazu, Starting Grid F1 Fans, wenn ihr möchtet, unsere Gruppe dort. Unser Discord-Channel ist geschaltet. YouTube sind wir live und aktiv für euch. Also jeden Mittwoch gibt es ja den Podcast auch auf YouTube. Und der Podcast ist ein gutes Stichwort, den könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt ihn auch gerne weiterempfehlen, teilen, wenn ihr wollt. Und auch gerne bewerten. Herzlichen Dank dafür. Jetzt machen wir noch eine kurze Pause und wollen dann gleich mal so ein bisschen über Lösungsansätze und Erklärungen sprechen mit David, warum es denn so ist, wie es ist und was man tun kann in der Kurzfrist, in der Mittelfrist und Langfrist, dass die Formel 1 weiter attraktiv und the pinnacle of Motorsport bleibt. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Ein Mord auf offener Straße. Zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf. Und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. War es Rache? War es ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld? Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. David Warnhold, Motorsportingenieur, heute bei uns zu Gast für einen Deep Dive ins neue Formel 1 Reglement. Dennis Lewandowski ist natürlich da, ich bin Kevin Scheuren und wir sind froh, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und hoffen, dass ihr es jetzt auch noch tut, denn man kann immer einfach auf etwas draufhauen. Ist immer, gerade in der heutigen Zeit, ist schneller mal der Hammer ausgepackt und draufgehauen, als den Hammer nochmal in der Tasche zu lassen und zu sagen, okay, vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, Sachen zu verbessern. Aber wir müssen über ein Thema noch sprechen, David, was vor allem seit Japan ja in aller Munde ist, nämlich die Sicherheitsdiskussion. Dieser Unfall von Oliver Berman, als Franco Colapintos Batterie faktisch leer war zum Zeitpunkt des Moments, wo Bermans Batterie schön reingeschossen hat. Berman dann abgeflogen ist, ausweichen musste, 50G-Einschlag, Prellung am Knie. Und da hat es dann auch bei den meisten geklingelt. Da war dann der Moment gekommen, wir müssen da jetzt was tun. Erstmal, was ist deine Einschätzung zu dem Unfall generell? Ist das ein Unfall, der auf das Reglement zurückzuführen ist? Und zweitens natürlich, wenn es dann der Fall ist, wie kann man so einen Unfall verhindern?
Er ist definitiv in dem Sinne auf das Reglement zurückzuführen, weil, wenn wir jetzt letztes Jahr noch mit letztjährigen Autos gefahren wären, hätten wir den Vorfall nicht gehabt. Das heißt, es ist erstmal, das hat sich was geändert im Reglement. Die Autos sind anders. Der Unfall ist dementsprechend entstanden, weil halt der eine im Harvest-Mode war und der andere halt im Boost-Mode. Das ist halt einfach erstmal Fakt. Das heißt, wir sprechen davon, der eine fährt mit relativ wenig Leistung auf die Kurve zu, der andere hat Vollleistung. So wie wenn du halt auf der Autobahn gerade mal auf der linken Spur unterwegs bist und einer meint halt, er muss mal noch kurz rüberziehen. Also, das ist halt schon, da kommt das Problem her. Jetzt ist die Frage, auch da finde ich bei dem Unfall schon, ich glaube, ihr habt das beim letzten Mal auch schon ein bisschen aufgedröselt, hätte jetzt Colapinto da ein bisschen anders auch reagieren können. Ich bin der Meinung, dass eins der großen Probleme ist, die ganzen Formel-1-Fahrer kennen diese Art und Weise des Fahrens gar nicht, weil sie sind bis jetzt gewohnt gewesen, ich habe immer viel Leistung zur Verfügung. Das heißt, ich fahre schnell auf die Kurve, bremse hart, gehe durch die Kurve, trete danach drauf und fahre wieder Vollgas bis zur nächsten Kurve. Jetzt mal ganz platt gesprochen. Jetzt auf einmal haben wir eine Art des anderen Racings, was, glaube ich, Fahrer, die halt in der Langstrecke unterwegs sind, und da brauchst du jetzt gar nicht Hypercar, sondern einfach auch reicht schon GT-Sport, wo du halt immer wieder Geschwindigkeitsveränderungen hast durch Verkehr, durch Laden deiner Batterie etc., sind die halt das gewohnt, dass es Geschwindigkeitsunterschiede gibt. Bestes Beispiel, wenn man nochmal zurückguckt, 2014 in das Reglement, die LMP1-Autos waren ultraschnell aus der Kurve heraus, aber irgendwann hast du auch da keinen Boost mehr gehabt und die LMP2-Fahrzeuge, die auch in Le Mans fahren, hatten damals viel, viel mehr Leistung als heutzutage und da gab es Situationen, wo die eigentlich am Ende der Geraden schneller waren als die Top-Klasse. Die Fahrer wussten das aber alle. Das heißt, da war ein Verständnis für diese Unterschiede da. Den gibt es jetzt halt nicht, weil das gab es einfach noch nie in der Formel 1, dass es halt so einen krassen Unterschied gibt, außer einer hat natürlich einen technischen Defekt auf einmal. Aber dass es schon natürlich ist, dass es diesen Unterschied gibt, das ist in keinem der Köpfe drin. Und jetzt guckt man auch mal hin, fast keiner der Formel 1-Fahrer, wenn man jetzt mal außer Alonso und Hülkenberg nimmt, ist schon mal in einer Klasse unterwegs gegeben, wo es sowas gab. Das heißt, die kennen alle nur aus den ganzen Formelklassen Vollgas bis zum geht nicht mehr. Und das ist meiner Meinung nach eine Mischung aus dem Reglement und wie es halt gerade umgesetzt wird, dass es einfach die Unterschiede gibt, technisch gesehen, und aber auch das Verständnis der Fahrer dafür, wie muss ich denn vielleicht auch anders fahren. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das müssen wir halt ein bisschen getrennt voneinander betrachten, weil ich finde, man kann den Fahrer nicht automatisch komplett da aus der Verantwortung nehmen, weil er sitzt im Endeffekt immer noch im Auto. Und wenn ich sehe, dass mein Auto maximal stark schon verzögert und ich noch lange nicht am Bremspunkt bin, dann muss ich halt schon auch mal darüber nachdenken, ist da vielleicht jemand hinter mir, der mir gerade vielleicht mal in die Kiste fahren könnte. Ich weiß, das ist vielleicht jetzt nicht die populäre Meinung, aber im Endeffekt ist der Fahrer immer noch verantwortlich für das Fahren, für das Führen des Fahrzeuges.
Damit schaffst du mir jetzt eine super Überleitung, David. Verantwortlich für das Führen des Fahrzeugs. Jetzt kam ja immer mehr das Thema KI durch. Inwieweit die KI diese ganzen Mechanismen steuert, wie weit fährt in Anführungszeichen die KI dieses Auto. Was ist da dein Eindruck, vielleicht auch dein Wissen, was du da schon mal so ein bisschen aus Sachen rauslesen konntest? Wie viel Einfluss hat die KI wirklich und ist das jetzt auch was wirklich ganz Neues oder ist das eine Sache, die vielleicht auch schon anderswo jetzt im Hypercar-Bereich oder in der LMP1 vielleicht sogar schon mal genutzt wurde, dass da ein lernfähiges richtiges Programm hintersteckt?
Ich finde es immer schwierig zu sagen, die KI fährt das Auto oder die KI macht das, weil das ist halt gerade natürlich ein sehr populärer Begriff. Wir alle nutzen das mittlerweile immer mehr im Alltag auch. Und ich finde auch da schwierig, weil das schiebt das direkt in so eine Ecke. Ah ja, der Fahrer konnte ja gar nichts mehr dafür, weil eigentlich hat ein Roboter das Auto gesteuert, jetzt mal ganz platt gesagt. Ohne jetzt natürlich involviert zu sein in aktuelles Formel-1-Fahrzeug oder in die Entwicklung, bin ich trotzdem mit einem sehr hohen Prozentsatz davon überzeugt, dass KI nicht an Bord ist in dem Sinne, dass es Fahrzeugfunktionen übernimmt. Ich habe mal ein bisschen durch das Reglement geguckt. Normalerweise steht in jedem Motorsportreglement, und das ist egal, ob das eine GT3-Fahrzeug ist oder sonst was, der Fahrer ist im Endeffekt der, der über das Gaspedal und die Bremse Beschleunigung und Verzögerung auslöst. Da darf nichts automatisiert werden. Das heißt, wenn der am Gas steht, dann fährt das Auto vorwärts. Wenn der auf die Bremse tritt, dann muss das verzögern. Die dürfen ja noch nicht mal TC haben, also Traktionskontrolle in der Formel 1. Das heißt also, im Endeffekt, der Fahrer ist die finale Person, die da entscheidet, verzögere ich oder beschleunige ich. Was jetzt schon im Hintergrund agiert, und das ist bei diesem neuen Reglement halt auch notwendig, ist das ganze Thema Energiemanagement. Und da nochmal ein bisschen zurück auf die Frage von Kevin, das ganze Thema Engineering dahinter. Da kannst du halt extrem viel Performance rausholen. Umso mehr du da vorher simulierst, wo ist es ideal zu rekuperieren, wo ist es ideal zu Energie wieder zu nutzen, also zu boosten, umso mehr kannst du dir halt einen Vorteil verschaffen. Und da reden wir nicht nur über reine Rundenzeit, sondern wird es 100% unterschiedliche Modi geben für Angreifen, weil du halt weißt, meistens ist der Fahrer in der Kurve vor mir rekuperiert, also nehme ich einen anderen Mode, um ihn überholen zu können. Gleiche gilt für Verteidigung plus irgendwelche Optionen. Das heißt also, da gibt es schon was im Hintergrund die Energieverteilung für dich quasi vorauswählt. Trotzdem ist im Endeffekt der Fahrer das, und das ist auch das, ich glaube, Kevin, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, dass der Fahrer muss es trotzdem noch aktivieren. Das ist so, wie ich das aus den Regeln raussehe. Das heißt, er muss selber noch auf den Boost-Knopf drücken, damit auch dann diese Strategie gewählt wird und der E-Motor halt, also die MGU, die Energie auch wirklich freigibt und du halt dementsprechend beschleunigst. Wenn man sich jetzt ein bisschen anguckt, der Andrea Stella hat da ein ganz interessantes Interview gegeben nach dem Vorfall, wo Norris gesagt hat, ey, ich wollte eigentlich Hamilton nicht überholen, hab's dann aber gemacht, weil einfach irgendwie, er war schon am Rekuperieren, ich war einfach noch im Boost-Mode. Die können scheinbar nicht aus dem Boost-Mode raus, außer sie bremsen wirklich. Das heißt also, 130 Air ist das beste Beispiel, dann liftest du nur, das heißt, du gehst nur mal kurz vorm Gas und stellst dann wieder deinen Stempel drauf. Du hast aber noch Energie zur Verfügung in dem Bereich, das heißt, dein Auto beschleunigt erstmal weiter mit den fast 1000 PS. Während Hamilton vielleicht in dem Modi unterwegs war, wo die gesagt haben, hey, nee, ich möchte gar nicht so weit rekuperieren. Das heißt, sein Boost, den er aktiviert hat, wurde schon früher wieder deaktiviert von der Strategie her. Das heißt, Norris hätte bremsen müssen aktiv, und das hat man ja auch bei manchen anderen Überholmanövern. Ich glaube, George Russell hat das einmal gemacht. Er hat dann aktiv wirklich schon eigentlich vor dem Bremspunkt gebremst, um halt den Fahrer vor ihm nicht zu überholen. Damit brichst du natürlich diese Boostphase ab. Und das ist so ein bisschen das, wo ja die Frage auch hinging, was muss man denn eventuell vielleicht mal kurzfristig tun, um dem Fahrer manches vielleicht wegzunehmen. Also mein Verständnis aktuell ist, die müssen den Boost selber drücken, die müssen den Straightline-Mode selber aktivieren. Das heißt, der Fahrer muss extrem viel machen außerhalb vom Fahren, um diese ganzen Systeme ans Laufen zu bekommen und richtig zu machen. Und da ist die Frage, sagt man nicht vielleicht eher, man automatisiert da mehr in die Richtung? Ich weiß, das klingt jetzt erstmal vielleicht komisch, aber man sagt, man übernimmt das von der Software her. Man sagt dem Fahrer natürlich, okay, Strategie-Mode 1, du wirst bis zum Anbremspunkt von der 130, nach der 130A hast du da Leistung. Strategie-Mode 2 hast du nur bis 130A und danach nicht mehr. Das heißt, das ist natürlich auch ein Schulen der Fahrer, was machen denn meine eigentlichen Strategie? Aber er muss nicht mehr irgendwelche Knöpfchen drücken, muss nicht mehr aufs Lenkrad gucken und so weiter, sondern er kann einfach nach vorne gucken oder nach hinten, je nachdem, ob er verteidigt. Und macht es dem Fahrer dementsprechend einfacher vom Kognitiven, was muss der eigentlich am Lenkrad alles gerade machen? Und er kann mehr einfach Gas, Bremse, lenken und schalten. Das ist für mich so ein bisschen, ist das aktuell einfach zu viel für die alles, was sie da machen müssen. Ja.
Ich finde, man hat das ja
Also, ja. Entschuldigung, Kevin, ich wollte nur eine ganz kleine Dennis Lewandowski-Geschichtsstunde, bevor jetzt wieder die Leute meckern, weil David gerade Automatisierung sagt. Bevor jetzt wieder da was losgeht, in den 90ern gab es bereits automatisierte Fahrwerke, wo die Strecke eingespeichert war und die genau das gemacht haben, unter anderem prominent bei Williams. Also ich glaube, das hört sich tatsächlich schon nach einem Punkt an, mit dem man einiges lösen könnte. Gerade dieser Straight-Line-Mode, da sehe ich wirklich auch theoretisch gar kein Problem, wenn es dann einen Aktivierungspunkt gibt und dann geht das von alleine hoch und runter. Also finde ich einen sehr spannenden
Ansatz. Also wie gesagt, beim DRS war es klar, das war immer nur auf der Geraden, das heißt, der Fahrer fährt geradeaus. Jetzt hast du aber auf einmal die ganzen Boost-Modis und so weiter, halt auch in Kurven und beim Herausbeschleunigen, das heißt in ganz anderen Fahrsituationen, die hatten die Fahrer vorher noch nie. Die mussten schon auch natürlich Stratsachen ändern und das kommt ja noch alles hinzu. Die machen ja extrem viel am Lenker. Du verstellst dein Diff, du verstellst deinen Brake-Balance, du verstellst alles Mögliche schon, damit du, sag ich mal, vom rein fahrerischen her das Optimale aus dem Auto rausholst. Jetzt mal die Power-Unit komplett außen vor. Das heißt, ein Fahrer ist ja schon extrem heutzutage mit den ganzen Tools, die er im Fahrzeug hat, die komplett Powertrain oder Power Unit unabhängig sind, extrem beschäftigt. Das heißt, jetzt haben die aktuell noch mehr hinzugefügt, wo er sich auch noch dran denken muss. Und ich weiß nicht, ob das einfach das Problem ist. Und vielleicht zeigt sich auch da, die Fahrer, die mehr Zeit im Simulator verbracht haben vorab und sich das wirklich reinziehen und damit auseinandersetzen, sind vielleicht gerade auch damit besser unterwegs als die Fahrer, die vielleicht nicht so gerne im Simulator fahren und sich gedacht haben, ja, kriege ich schon hin.
Man hat es ja auch bei Oliver Berben gesehen. Ich glaube, wenn du in so einem Auto bist, wo du halt 1000 Knöpfe drücken musst für Aktion XY, dann siehst du vielleicht gar nicht, dass vor dir zweimal geblinkt hat und dass er gerade im Harvest-Mode ist. Also müsste man vielleicht auch da ein bisschen was tun, sprich die Leuchtsignale hinten noch aktiver gestalten für den hinterherfahrenden Fahrer, dass der noch mehr versteht, in welchem Modus, in welchem Ladestand vielleicht der sogar ist. Ich weiß, das wird ja keiner wollen, weil keiner möchte die Informationen rausgeben, wo ist gerade meine Batterie, auf welcher Position steht die gerade, wie viel kommt da vielleicht noch oder eben nicht. Aber wenn man versuchen möchte, auch so einen Vorfall zu verhindern, ohne jetzt das ganze Reglement über Bord zu werfen, weil du hast es schon richtig gesagt, manche Veränderungen werden einfach viel, viel mehr Zeit brauchen. Wäre das so einfach zu sagen, man versucht mehr Informationen dem hinterherfahrenden Fahrer zu schenken, um solche Situationen auch trotz der vielen kognitiven Aufgaben, die der Fahrer hat, besser zu bewältigen zu können?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein Thema, was relativ einfach meiner Meinung nach zu machen ist. Und zwar könnte man sagen, solange der Fahrer nicht auf der Bremse steht, also das Fahrzeug bewusst verzögert, sondern eigentlich am Gas steht, aber das Auto verzögert, also das ist ja relativ einfach. Jedes Auto, jedes Formel-1-Auto hat diverse Beschleunigungssensoren an Bord. Plus es weiß, ob meine Geschwindigkeit gerade langsamer wird. Das heißt, sobald man in diesem Modus ist, dass man harvestet oder rekuperiert, wie auch immer man das nennt, und das Fahrzeug verzögert, obwohl der Fahrer nicht auf der Bremse steht, könntest du sagen, die Heckleuchten fangen an zu blinken, um einfach nach hinten zu signalisieren, hey, das Auto vor mir, das ist eigentlich, der Fahrer bremst nicht aktiv, also er bremst nicht in eine Kurve rein, sondern es passiert gerade irgendwas und da musst du ja noch nicht mal detaillieren, was genau passiert, ob das jetzt bewusstes Harvesting ist oder der einfach Coasten macht oder was auch immer, sondern einfach, hey, die Fahrzeuggeschwindigkeit verringert sich, obwohl der Fahrer nicht auf der Bremse steht und dann, hey, blink, blink, blink. Das sieht vielleicht im TV erstmal zu wild aus. Da gibt es halt auch, da müsste man einfach mal ein bisschen simulieren, wie das aussieht. Aber ist meiner Meinung nach etwas, was kognitiv definitiv helfen würde. Und wenn man sich das auch mal noch mit anguckt, ich finde es schon schwach, dass es ein Blink ist bei, glaube ich, die MGUK hört auf anzutreiben, ist ein Blink und wenn man jetzt im Harvest aktiv ist, dann sind es zwei Blinken. Also das ist schon, ein Blink kann halt auch mal schnell beim Augenzwinkern verloren gehen. Ne? Also da finde ich, haben sie auch von vornherein nicht den besten Job gemacht. Könnte man jetzt sagen, es liegt daran, dass sie sowas noch nie wirklich gemacht haben. Da gibt es auch andere Reglements, wo es Hybridantriebe gibt, da gibt es so mehr davon schon oder wurde auch schon so Sachen gemacht. Also das ist für mich was ganz schnell umsetzbar ist, meiner Meinung. Weil die Sachen sind alle an Bord. Das ist einfach nur Ansteuerungssache, Software, fertig.
Und dann gibt es noch die Sache mit der Qualifikation. Also das ist ja auch ein Ärgernis, dass in der Qualifikation Fahrer wie Charles Leclerc, Max Verstappen, also alle die, die es ja gewohnt waren, diese magischen Runden zu zeigen, nicht durchziehen können. Ja, das Superclipping haut es denen da komplett rein, haut es denen auch komplett kaputt, weil dann im nächsten Schritt die grundsätzliche Fahrdynamik sich für den Fahrer so verändert, dass er nicht so fahren kann, wie er es möchte. Und es ist auch nicht schön anzusehen. Also es ist wirklich, die Qualifikation hat unter diesem derzeitigen Reglement halt echt verloren. Und das war ja mal der Ursprungsgedanke, dass man sich am 9. April trifft, die Osterfeiertage noch abwartet und sich dann zusammensetzt, um erste Schritte einzuleiten, insbesondere für die Qualifikation. Was wäre denn da aus deiner Sicht jetzt das Richtige zu tun? Weil wenn ich dir so zuhöre und wenn ich dir vor allem nochmal selber hier zurückspule und wir über das erste Take sprechen, über diesen Split geredet haben, das würde ja im Grunde genommen nur funktionieren, also naiver Gedanke, wenn du die elektrische Energie möglichst reduzierst für Qualifying-Runden, sehr viel Augenmerk auf den Verbrenner legst. Ja, aber dann wäre es doch langsamer. Dann haben wir doch wieder dasselbe Problem eigentlich, dass es eben nicht Fahren am Limit ist, oder?
Also im Endeffekt gibt es meiner Meinung nach dann nur zwei Möglichkeiten. Und zwar, wenn man sagen möchte, man möchte jeglichem Lift and Coast Superclipping wegnehmen in der Qualifying-Runde, muss man halt wirklich jede Strecke einzeln simulieren und sagen, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal zurück zu Monza kommen, du kannst halt rein durch das Bremsen 2,8 Megajoule, sagen wir jetzt einfach mal, einsammeln. Das heißt, du kriegst für die Qualifying-Runde 2,8 Megajoule, die du fürs Harvesting hast. So, jetzt hat ja die HV-Batterie einen gewissen Energiezustand, den du haben kannst. Also auch da, wenn wir gleich einen ganz kurzen Exkurs machen, die hat einen Energieinhalt von, es steht nirgendwo, glaube ich, so genau, aber ich schätze mal, die Teams werden irgendwas so im 5 bis 5,5 Megajoule, vielleicht auch 6 Megajoule haben. Und du darfst pro Boostphase 4 Megajoule nutzen am Stück. Das heißt, wenn also quasi du die Runde startest mit theoretisch 100%, darfst du 4 Megajoule nutzen, wenn du quasi über die Start-Ziellinie fährst, bis zu deiner nächsten Bremsphase. So, jetzt kann man sagen, okay, dann muss der Fahrer es schaffen, dass er vor seiner Qualifying-Runde das Auto so hinstellt, dass quasi die 4 Megajoule voll oder die Batterie voll ist. Dann hast du also quasi bei der ersten Boost-Phase, kannst du so viel nutzen, wie du brauchst. Und du hast dann im Endeffekt über die Runde sammelst du diese 2,8 Megajoule auf. Das heißt, da kommt dann irgendeine Zahl X raus und sagst, das ist das, was du über eine Runde nutzen kannst, konstant. Und dann musst du kein Superclipping oder sonst was machen. Heißt aber schon richtig, wie du gesagt hast, du hast weniger elektrische Leistung zur Verfügung. Das heißt, du hast effektiv weniger Motorleistung zur Verfügung und bist dementsprechend dann langsamer. So, und jetzt gibt es da auch zwei Ansätze. Sagst du, okay, ich möchte das so machen, dass die MGU 350 kW antreibt. Das heißt, ich habe immer diese Peaks, also quasi du hast eine extrem starke Beschleunigung und sobald die aussetzt, rollst du nur noch mit dem Verbrenner. Oder aber du kannst halt auch sagen, ich simuliere das so, zu sagen, die MGU darf nur 150 kW abgeben. Ich kann die aber konstant bis zum Bremspunkt abgeben. Das heißt, ich habe gar nicht mehr diesen Abschalten der MGU, sondern die Fahrer, die müssen es einfach so simulieren, dass du quasi diese Energie, die du hast, in Leistung umrechnest und die kannst du konstant über eine Runde abgeben. Das ist, glaube ich, für das Fahrgefühl der Fahrer am besten, weil die dann nicht diese krassen Leistungsunterschiede haben, sondern du hast konstant Leistung. Du hast konstant weniger Leistung als deine Peak-Leistung, die du haben könntest, aber du hast wenigstens Konstantleistung. Und da kommt es dann nur noch darauf an, wie gut ist der Fahrer oder das Team und die Ingenieure, um das Fahrzeug für eine Qualifying-Runde vorzubereiten. Also schaffst du das, so viel Energie zu sammeln in der Prep-Lab, dass du halt dieses Vollgasfahren fahren kannst. Und das heißt halt auch, du kannst nicht zwei Push-Runden hintereinander fahren, weil du depletest dann die Batterie, so heißt das im Fachwort, und kommst dann quasi best case mit deiner kompletten Energie, die du genutzt hast, fährst du da über die Ziellinie.
Jetzt hast du ja vorhin auch schon gesagt, der Fahrer. In der Formel 1 ist es natürlich so, alles dreht sich um den Fahrer. Das Auto wird genau auf den Fahrer eingestellt. Das ganze Setup wird genauso gemacht. Und bis auf Hülkenberg und Alonso und vielleicht jetzt auch Max Verstappen, kennen die meisten das ja auch nur so. Wie glaubst du, müssen die Fahrer vielleicht auch sich selber jetzt unter diesem Reglement mal hinterfragen, ändern? Allein Thema Fahrstil, auch eben dieser Umgang mit diesen Situationen, die wir angesprochen haben, gesprochen haben. Glaubst du, das ist schon eine ganz, ganz neue Situation, die der Fahrer auch und generell Formel-1-Fahrer in der Zukunft einfach auch anders angehen müssen?
Ich würde sagen, ja. Also, wir haben da schon drüber gesprochen. Bei jeder großen Änderung gab es Fahrer, die kamen damit besser zurecht und welche, die kamen da wieder nicht so mit gut zurecht. Und ich glaube, das ist A, normal und das ist nicht nur Formel 1 so, sondern das sind alle möglichen Rennserien, wo du regularen Ändern hast. Manche kommen dann halt besser damit klar und nicht. Ich glaube einfach, auch da wieder ein bisschen zurück, die Philosophiefrage ist das Wichtige. Was möchte die F1 in der Zukunft eigentlich? Was ist das Ziel der Formel 1? Und dann müssen meiner Meinung nach einfach die Fahrer sagen, okay, ich kann damit leben, ich stelle mich darauf ein oder aber ich sage, ich habe da keinen Bock mehr drauf und suche mir halt einen anderen Job, jetzt mal ganz platt gesagt. So wie wir uns halt auch einen anderen Job suchen müssen, wenn wir keinen Bock mehr darauf haben. Und ich, mein Problem gerade ein bisschen ist daran, ich verstehe, dass für viele das eine Herausforderung ist und eine Umstellung, aber im Endeffekt sind es die mitbestbezahlten Athleten der Welt. Die haben einen Ultra-Job, den Tausende und Abertausende Menschen mit Kusshand nehmen würden und dann dieses extrem viele Gemecker ist schon auch ja, schwierig manchmal, finde ich, einfach in dem globalen Bild, in dem wir uns gerade befinden. Und ich finde einfach, du musst dann auch offen sein, wie das ja auch manche Fahrer sind, sagen, hey, guck mal, das wäre cool, wenn wir das ändern und schon auch konstruktive Kritik liefern und sagen, hey, vom Fahren her fühlt sich das halt so an, weil, noch einen Schritt zurück, als Ingenieur in der Simulation ist halt schon manches anders einfach als in der Realität. Und ich glaube, da ist auch vielleicht ein bisschen ein Problem. Die Simulation hat es vielleicht ein bisschen besser dastehen lassen, als es in der Realität jetzt wirklich ist. Und da ist es, glaube ich, immer wichtig, die Fahrer auch mitzunehmen und mitzuhören. Ich glaube, es war ein Fehler von Anfang an, die nicht mit ins Boot zu holen, weil es ist auch da ein Teamsport. Also das sollte ein Zusammenspiel aus 4 Herstellern und Fahrer sein, ohne denen jetzt die größte Stimme zu geben. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, weil wir gucken ja alle trotzdem zu und sie müssen im Endeffekt denen das Entertainment bieten. Aber es ist auch auf deren Aufgabe, einfach zu sagen, es ist jetzt was Neues. Ist die Formel 1 bewegt sich weiter, die verändert sich, genauso wie die Welt sich verändert. Und immer zu sagen, früher war alles besser, kann man, aber ist halt schwierig, ne?
Ja, da, als Gladbach-Fan sage ich, das stimmt so. Da, früher war es besser, besonders in den 70ern. Jetzt habe ich nochmal so ein bisschen eine, ja, vielleicht philosophische Frage an dich. Ich liebe es ja, mich mit dir auch zu unterhalten und wir schreiben ja auch immer relativ viel. Und ich weiß ja auch, wie viel du im Motorsport schon gesehen hast. Jetzt wäre meine Frage, wie würde für dich das perfekte Reglement in der Formel 1 aussehen, wo alles beinhaltet, die Technik der Moderne, die DNA der Formel 1, den maximalen Speed auch rausholen? Oder gab es vielleicht schon ein Reglement, wo du sagst, genau das war's?
Also ich persönlich muss sagen, die letzten Antriebe, fand ich, waren schon extrem gut. Also die Power Unit an sich. Ich glaube, wenn man sagt, okay, die MGUH möchte man rausschmeißen, okay, fairer Punkt, haben wir schon drüber diskutiert, ob das seine Vor- und Nachteile hat. Ich glaube persönlich, das Beste wäre, wenn man den jetzigen Antrieb so beibehält und auch nicht auf eine elektrische Vorderachse geht, auch wenn sie Vorteile hat. Aber ich glaube, von der DNA der Formel 1, das ist ein Hinterrad angetriebenes Fahrzeug. Das Konzept des Fahrzeugs ist so aufgebaut. Ich glaube, das sollte auch so bleiben. Ich glaube aber, das Problem ist, dass man dann einfach damit leben muss, dass man einen Verbrennungsmotor braucht, der einen Großteil der Leistung abgibt, also so ein Split irgendwas vom Bereich 70-30 oder sowas. Das heißt, man findet irgendein Zwischending zwischen dem vorherigen Konzept, wo die MGUK im Grunde genommen 160 PS gestellt hat. Also das ist ein guter 2.0 TDI aus dem Golf oder so, zu wo sie jetzt ist. Irgendwo dazwischen. Ich finde an sich die Idee zu sagen, hey, wir machen ein bisschen was anders mit einem Boost-Mode, mit einem Overtake-Mode. Ich bin froh, dass das DRS an sich weg ist, sondern dass man jetzt einfach mal was anderes gemacht hat. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass es da nicht mehr, dass jeder Fahrer das selber steuern kann mit dieser Active Aero und so. Und auch so ein bisschen dieses Boost finde ich schon nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, wir haben uns zu weit aus dem Fenster gelehnt mit dem Thema Split oder Aufteilung und einfach das Racing dadurch ein bisschen zu sehr geopfert. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen dahin zurückgehen, zu sagen, okay, der Verbrennungsmotor ist einfach der stärkste Anteil. und man passt den Rest drumherum halt an. Also irgendwie so ein gesundes Mittelding zwischen, sag ich mal, dem letzten Reglement und dem jetzigen. Weil, wie gesagt, ich persönlich als Fan finde jetzt eine elektrische Vorderachse Stand heute nicht positiv an dem Formel 1 heute. Aus Ingenieurssicht und so weiter, wenn wir jetzt das Reglement haben wir lange genug drüber gesprochen, ist es der einzige Weg, das richtig zu machen. Aber aus Fansicht fände ich es schon schön, wenn eigentlich das Formel-1-Konzept so bleibt, wie es jetzt ist. Hinterachsgang-getriebenes Fahrzeug, Formelfahrzeug, Gewicht möglichst gering, einen starken Verbrennungsmotor, der unterstützt wird durch einen E-Antrieb, damit man halt schon auch Relevanz hat. Da kann man ja auch alles Mögliche machen. Du könntest auch sagen, keine Ahnung, die müssen elektrisch in der Boxengasse fahren. Einfach so ein paar Sachen, dass man sich unterscheidet, dass man so ein bisschen die Relevanz des E-Antriebs auch bewusst fördert. Ich glaube, da macht manchmal gerade auch die FIA oder FOM ein schlechtes Bild, das gut zu vermarkten, bisschen, wie man das anders machen könnte. Aber das würde ich sagen, ist so der perfekte aus, wenn ich jetzt einfach mal die Fanbrille aufhabe mit meinem technischen Hintergrund, sage ich mal so. Aus Ingenieurssicht kann man da ganz andere Sachen machen, aber ich glaube, dass es verliert es einfach ein bisschen diese DNA des Formelsports.
Wir haben ja auch über Max Verstappen viel gesprochen. Max Verstappen, der ja jetzt einer der größten und lautesten Kritiker dieses Reglements ist. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, dass er sich ja gerade vielleicht auch so ein bisschen, zumindest Freiheit und Freude, vielleicht aber auch berufliche Zukunft in der GT3 sucht. Jetzt wäre noch eine persönliche Frage von mir, weil du dich ja mit den 24-Stunden-Rennen dieser Welt wirklich auskennst. Es gibt ja diesen ganz alten Spruch, du gewinnst Le Mans nicht, Le Mans lässt dich gewinnen. Max fährt ja jetzt am Nürburgring. Welches 24-Stunden-Rennen ist schwieriger zu gewinnen? In meiner Vorstellung, weil wir müssen ehrlich sein, Alonso hat es geschafft, Hülkenberg hat es geschafft. Bei Alonso war es, sind wir ehrlich, mehr oder weniger ein Selbstläufer. Er musste nur sein Schwesternteam besiegen, wenn wir ehrlich sind, so sehr ich ihn ja auch verehre. Was glaubst du, welches dieser Rennen ist wirklich schwieriger zu gewinnen und wie realistisch schätzt du wirklich ein, dass Max Verstappen dieses Kunststück jetzt schon gelingen kann?
Ich glaube, vom Fahrerischen her, da kann ich vielleicht gleich noch ganz kurz eingehen, ist es ähnlich. Ich glaube, der Unterschied ist, wie viele Teams gibt es pro Jahr, die dir den Gesamtsieg ermöglichen können. Und da muss man jetzt ehrlich sein, das schwankt halt. Es gab, wie du schon richtig sagst, Jahre, Alonso ist da gefahren, da war es eigentlich eine 100% Chance oder, wie du schon richtig sagst, du musst eigentlich nur dein Schwesterauto besiegen oder musstest halt gesagt bekommen, das Schwesterauto darf nicht gewinnen. Da kann man jetzt auch drüber sprechen, wie es da läuft.
Total Domination.
Aber, ja, genau. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war extrem hoch, dass er es schafft. Wenn man jetzt nach Le Mans guckt, hast du halt schon relativ viele Hersteller. Wie viele davon sind gesamtsiegfähig? Auch da gibt es ja diverse Unterschiede. Das heißt, da wird es jetzt definitiv schon schwieriger. Nürburgring, ich weiß gar nicht, wie es da für dieses Jahr aussieht, habe mir die Starterliste gar nicht angeguckt, aber da hast du ja im Normalfall, sagen wir mal, 25 Fahrzeuge mindestens, die so gut besetzt sind und auch von den Teams dahinter stehen, die gesamtsiegfähig sind. Das heißt, aktueller Stand, glaube ich, ist es schon fast noch schwieriger, 24 Stunden am Nürburgring zu gewinnen. Außer halt, du hast jetzt wirklich einen extremen Vorteil von einer Fahrzeugklasse aufgrund von BOP oder was auch immer. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, du musst auch in einem Le Mans auf dem richtigen Auto sitzen einfach. Und definitiv das, was du ganz am Anfang gesagt hast, also 24-Stunden-Rennen, du kannst da bestmöglich reingehen, aber das Problem ist, dass einfach da so viele Sachen passieren können. Ich meine, guckt euch in 1 Stunden 50 Formel 1 Rennen an, wie viel da schon passieren kann. Das mal 12 plus diese ganzen Verkehrssachen. Du hast Gentleman Driver, das ist halt ja auch immer das. Ich glaube, deswegen sind so Fahrer, die auch mal außerhalb von der Formel 1 unterwegs sind, wo du nur absolute Profis hast oder auf einmal mit Leuten auf der Strecke bist, die ein Auto fahren, was viel langsamer ist, die eigentlich von Montag bis Freitag in der Zahnarztpraxis sitzen und anderen Leuten die Zähne reparieren und sich so am Wochenende denken, oh, ich habe mal ein bisschen Geld übrig und fahre jetzt mal mein Renault Clio oder was so um die Nordschleife. Das ist halt schon eine ganz andere Herausforderung auch als Fahrer. Und ich persönlich bin schon extrem beeindruckt zu sehen, wie Max das mit dem Verkehr macht, mit den unterschiedlichen Fahrzeuggeschwindigkeiten, auch dieser Umstellung aus einem Formel-1-Auto in ein GT-Auto zu steigen. Wenn ich mal mit Fahrern jetzt Mark Webber oder sonst wem zu tun hatte, die im Formelsport groß geworden sind und dann gewechselt haben, die sagen, für die ist das extrem schwierig, dass du deine Vorderräder nicht siehst, visuell siehst, wo die gerade stehen, wenn du in ein Auto springst, was eine Motorhaube auf einmal hat. Und es sind so ganz viele Faktoren, die zeigen, dass dieser Typ ein Überfahrer ist. Der hat ein unglaubliches Talent. Und deswegen finde ich es eigentlich auch gerade so schade, dass er so negativ über die Formel 1 spricht, weil er halt eigentlich das gar nicht notwendig habt. Ihr seid da letzte Woche extrem gut eingegangen drauf. Ich finde es eigentlich gerade schade, dass es so extrem negativ von ihm bewertet wird. Wie gesagt, konstruktive Kritik, alles gut. Aber er hat es eigentlich nicht nötig, weil er so ein unglaublich guter Fahrer ist, der, wie man sieht, der springt in jedes Fahrzeug ein, ähnlich wie Alonso, und ist direkt schnell.
Zwei Fragen noch, die sich wieder um die Formel 1 drehen. Eine, Active Aero. Man hat ja dieses Jahr nicht nur das Reglement motorseitig geändert, sondern eben auch an der Aerodynamik. Weniger Abtrieb. Es scheint auch einen deutlichen Einfluss zu haben auf die Fahrdynamik der Autos. Die Reifen sind von der Lauffläche ein bisschen schmaler geworden. Die Durchmesserzahl ist ja gleich geblieben. Ich finde, ein Teil dessen, weswegen wir... Also für mich ist das auch gutes Racing. Also im Endeffekt, ich finde es ein bisschen einfach zu sagen, man findet das Racing nur cool, wenn das andere Auto vorbeifahren kann. Ich finde das Racing cool, wenn zwar ein Auto vorbeifährt, ich aber das Gefühl habe, dass das hintere Auto noch so lange mithalten kann, wie es möglich ist, um vielleicht nochmal einen Konter zu setzen und nicht wie letztes Jahr und die Jahre davor, dass DRS-Knöpfchen gedrückt wird und dann tschüss, ne, und dann mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Also das ist dann schon nochmal ein bisschen was anderes, aber wie ist da für dich so die Korrelation zwischen dieser Active Aero, dass man jetzt beide Flügelpartien flachstellen kann? Könnte man da deiner Meinung nach auch noch ein bisschen mutiger sein? Weil man hat ja trotzdem nur den Straight-Line-Mode auf ausgewählten Geraden. Sollte man da vielleicht noch mehr Freiheiten geben, den Fahrern zu sagen, okay, dadurch, dass man es eben jetzt nicht wie beim DRS hat, dass der Effekt, man hat es ja bei Jack Doohan gesehen, wenn du in Suzuka in der ersten Kurve mit einem aufgeklappten Heckflügel fahren möchtest, was das für einen Abriss verursacht, dass dieser Abriss, dadurch, dass beide Flügelpartien geöffnet sind, so in der Schärfe nicht so schlimm vorkommen würde. Und da vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen, weil gefühlt ist es ja schon das Gleiche wie mit DRS in Anführungsstrichen. Ja, du hast eine Partie auf der Strecke, da kannst du die Flügel flachstellen und das hat dann einen Effekt, klar. Aber wie spielt das neue aerodynamische Reglement da auch eine Rolle in dem, was wir jetzt gerade haben, und passt das zusammen? Also, oder war das vielleicht auch einfach zu viel, Aerodynamik und Motor in einem Abwasch machen zu wollen?
Also ich glaube, ohne es jetzt zu wissen, aber ich glaube, dass das Thema aktive Aerodynamik etwas daher kommt, dass man halt gemerkt hat, wir laufen da in ein kleines Leistungsproblem mit unserem Motor. Das heißt also, wenn wir das nicht hätten, hätte man halt dementsprechend ja mehr Drag und mehr Downforce auf der Geraden. Das heißt, der Motor müsste noch mehr eigentlich gegen das Fahrzeug arbeiten, beziehungsweise der Gegenschluss ist, das Auto würde noch stärker verzögern, Wenn die MGUK abschaltet, weil du einfach mehr Drag hast und dementsprechend das Auto vom Wind her mehr verzögern muss. Jetzt weiß ich das nicht, aber jetzt könnte man vielleicht sagen, wurde die Active Aero eigentlich nur eingeführt, um dem entgegenzuwirken, weil man halt gemerkt hat, wenn wir halt nur noch 540 PS haben, mit dem Downforce, die halt so ein Auto erzeugt, was extrem hoch ist, dann ist dieser Geschwindigkeitsabfall noch stärker. Das heißt, wir müssen irgendwas tun, um diesen Drag zu reduzieren, damit weniger Widerstand ist. Auch da kann man sagen, wenn man die Reifen Auflagefläche verringert, hat man weniger Rollwiderstand. Das heißt, die Idee ist, den kompletten Widerstand des Fahrzeugs zu verringern, um halt positiv entgegenzuwirken, was halt passiert, wenn die MGUK abschaltet. Bezüglich, was du gesagt hast, bezüglich Kurvenfahrt etc., muss ich ganz ehrlich sagen, Aerodynamik ist der Bereich, wo ich mich am wenigsten auskenne. Da kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ich weiß noch nicht mal gerade die wirklichen aktuellen Zahlen, was da an Downforce-Unterschied zwischen den beiden Modis ist. Ich glaube schon, einfach so vom Bauchgefühl her, ist das halt ein Thema, wo schnell was schiefgehen kann. Wenn halt doch zu wenig Downforce da ist oder die Fahrer das einfach in Bereichen öffnen, wo es am Limit ist. Ich glaube, wir reden jetzt, haben jetzt gerade viel über Sicherheit gesprochen nach dem Berman-Unfall. Ich glaube, da zu progressiv oder aggressiv zu sein, ist eher vielleicht, ja, kann vielleicht eher zu schnell dazu führen, dass was passiert. An sich finde ich es, wie gesagt, gut, dass es nicht mehr abhängig ist von irgendwie einer Detection Line oder sowas und beide können es nutzen, dass man da was gemacht hat, um einfach ein bisschen nochmal den Unterschied zu erzeugen zwischen geradeausfahren und hinterherfahren. Man hat was, wo man drüber redet, etc. Ja, das ist so meine Meinung dazu.
Und dann gibt es noch die Frage aller Fragen: Warum kriegen es manche Teams so gut hin und warum kacken so manche Teams so richtig ab? Also anders kann man das ja fast nicht nennen. Wenn du wirklich nur das Spektrum einmal von Mercedes und HPP siehst, wo Chassis und Motor perfekt zusammenpasst, und dann hast du Aston Martin und Honda, wo alles in die Binsen gegangen ist, man erst letzten November gemerkt hat, hier fehlen ja einige Mitarbeitende und es ist ja gar nicht mehr Person X oder Y hier, sondern der ist mittlerweile auch zu Red Bull Powertrains oder zu Mercedes gegangen. Und das Chassis passt jetzt gar nicht auf den Motor. Und wir sehen hier nur Probleme. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Weil wenn man jetzt, man kann viel drauf rumhacken. Ja, man kann und man wird und man kann und soll kritisch sein. Aber der Fakt ist auch, Teams wie Mercedes, Teams wie Ferrari, die haben das hinbekommen. Die haben das hinbekommen, ein Auto hinzustellen, was unter dem neuen Reglement augenscheinlich gut funktioniert. Ich will immer noch gerne wissen, wie viel Mercedes uns versteckt. Also ich glaube, das ist noch eine ganze Menge, was die uns da verstecken. Und es ist vielleicht auch aus politischer Sicht klug, nicht alles zu zeigen, weil ich befürchte, sonst hätten wir noch eine ganz andere Diskussion. Aber du siehst auch, dass die Kundenteams McLaren und Alpine jetzt nach und nach ihre Schritte machen. Red Bull Powertrains, finde ich, ist ein super interessantes Produkt nach wie vor. Ein Projekt, was, glaube ich, jetzt daran so ein bisschen krankt, dass Red Bull Racing auch das Chassis noch nicht 100% verstanden hat und wie sie quasi die Korrelation zwischen den beiden hinbekommen. Bei den Racing Bulls ist halt alles, es passt auf einem Niveau, was jetzt nicht für ganz oben reicht, weil da auch einfach nicht die Fahrer drin sitzen, glaube ich, die für ganz oben reichen. Aber das spricht dann auch nochmal dafür, dass der Fahrer einen immensen Unterschied machen kann. So, und dann gehst du weiter nach hinten, da hast du halt dein Audi, wo, glaube ich, auch vielleicht, ne, und das spielt ja auch bei Aston Martin und Honda so ein bisschen rein. Zwei Länder, bisschen Distanz, natürlich zwischen Großbritannien und Japan viel, viel mehr als zwischen Deutschland und der Schweiz, aber du bist trotzdem irgendwie kulturell ein Stück weit unterschiedlich unterwegs. Dann hast du Cadillac, die werden ja noch aus Italien durch Ferrari und dann natürlich den USA und ein bisschen UK irgendwie so im Dreispann geführt, ähnlich wie Haas. Und dann hast du halt Aston Martin, die ja einfach überhaupt nicht funktionieren. Also worauf ich hinaus will, ist, wie ist dieses Gefälle zu erklären und ist es damit zu erklären, dass zum Beispiel für Mercedes und Ferrari dieser Standortvorteil so extrem ist, dass man sagt, und vielleicht auch bei Alpine dieses Jahr, ne, weil der Motor kommt auch aus Großbritannien, das war jahrelang ein Riesenproblem, dass der Motor in Frankreich hergestellt wurde, das Chassis in England hergestellt wurde, und bei Aston Martin ist die kulturelle Differenz einfach so groß, dass man zwangsläufig vor eine Wand gelaufen ist, die sich immer mehr aufgetürmt hat und die Geschwindigkeit wurde immer größer, der Boost wurde immer größer und am Ende, ja, hinkt man halt drin. Was ist da dein Eindruck?
Fangen wir vielleicht mal mit Aston Martin Honda an. Also als da die Gerüchte hochkamen, dass es erst im November letzten Jahres zu diesem, wie sagt man dazu, zu dieser Neuigkeit kam, dass es da so Probleme gibt, das kann ich, also ich habe keinerlei Informationen darüber, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil um das Chassis zu entwickeln, musste ja Aston Martin schon lange wissen, wie das Layout des Motors aussieht. Und da muss eigentlich ganz, ganz viel Abstimmungsarbeit laufen und auch lief in der Zukunft, in der Vergangenheit, um überhaupt das alles perfekt aufeinander abzupassen. Das heißt, dass dann irgendwann im November einer gesagt hat, irgendwie ist da was komisch hier, lass uns mal darüber fliegen. Und dann sitzen dann noch drei Leute an so Laptops und irgendwie so eine leere Halle, wo da so ein Ding durchwackelt, hier so ein so ein Western-Ball, weißt du, das so, oh, okay, was ist eigentlich hier los? Also, ja, das wurde so gesagt und ich, wie gesagt, das möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwie was gelogen wurde, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil, und das ist vielleicht so ein bisschen der Übergang zu dem, was du gesagt hast, so ein Formel-1-Auto, generell ein Rennauto, ist so ein hochkomplexes Fahrzeug und die Entwicklung dahin braucht so viel Abstimmung. Und wenn man jetzt mal guckt, du hast 1000 Menschen, die sich miteinander abstimmen. Oder wenn du sogar Chassis und Motor hast, sogar vielleicht noch mehr. Das heißt, da muss extrem genau Abstimmung laufen. Und umso weiter du auseinander bist, umso mehr Blindleistung erzeugst du halt in diesen Abstimmungsthemen. Und wenn du halt die Möglichkeit hast, und das kann ich auch noch selber als Ingenieur, wenn du halt die Möglichkeit hast, du hast was entwickelt und gehst in die Werkstatt und sprichst das vielleicht mit den Mechanikern durch, wie baut man das an, wie schaut man sich das an, da fällt einem auf, guck mal, das geht eigentlich gar nicht so, weil da ist das Bauteil, das kannst du alles in CAD machen oder offline, aber die Realität ist da doch, du hast einen gewissen Vorteil, wenn das alles im Haus ist, die Leute miteinander sprechen können und da einfach die Abstimmung auf allerkürzestem Wege läuft. Wenn man sich jetzt anguckt, McLaren, Mercedes, ich weiß nicht genau, wie das läuft, das muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen. Ich weiß nicht, wie das läuft, wenn du als Hersteller, wo du gleichzeitig als Team und in der Formel 1 bist, aber gleichzeitig den Motor einem anderen Team gibst, wie genau da die Abstimmung läuft. Es wird da genauso Meetings geben müssen, etc. pp. Aber das glaube ich persönlich, versucht das natürlich Mercedes auf dem absolut notwendigen Minimum zu machen, weil du natürlich alles, was du darüber hinaus denen gibst, ist ja im Endeffekt, du gibst Performance deinem direkten Konkurrenten, den du eigentlich schlagen willst. Und das heißt von der Hardware und so weiter, und die teilen sich ja auch teilweise, das Kühlungssystem kommt ja teilweise vom Team und teilweise vom Hersteller, das heißt auch da ist extrem viel Abstimmung. So, jetzt ist das ganze Thema Software, und habt ihr auch schon extrem viel drüber gesprochen, ist natürlich umso wichtiger, wenn es um das Thema Energiemanagement geht. Und da ist, glaube ich, einfach, da hat man gesehen, Mercedes hat gesagt, okay, das ist das Reglement ist hier. Wir entwickeln mit unserer ganzen Manpower alles dahin. Das ist Hardware, das ist Abstimmung, das ist Aufbau und das ist auch Software. Wir können unseren Antrieb in die Richtung auslegen, wie wir persönlich denken, wie unser Simulationsteam, unser Performance-Team denkt, wie wir das brauchen. Das heißt, das ist quasi ein Kreis, der zusammenarbeitet, um das Gesamtfahrzeug zu erstellen. So, jetzt sitzen halt bei McLaren andere Leute, die haben vielleicht andere Ideen gehabt, was Simulation, Performance betrifft. Die haben sich gedacht, okay, ich komme vielleicht über einen anderen Weg an das Ziel, kriegen aber jetzt einen Motor dargestellt und eine Software, die halt vielleicht das gar nicht so darstellen kann. Das heißt, die müssen sich ja viel mehr erstmal adaptieren auf das, was da eigentlich bereitgestellt wurde. Was kann der Motor auch? Und da ist das Gleiche. Du kannst extrem viel simulieren und vorab Arbeit leisten. Was dann aber auf der Strecke passiert, ist dann doch oftmals einfach nochmal ein bisschen was anderes. Plus die Fahrer fahren anders, haben andere Fahrstile. Das heißt, du musst extrem viel Simulatorarbeit liefern. Deswegen, mein Schluss ist immer, wenn du es schaffst, das im Haus alles zu haben, hast du pauschal erstmal den besten grundsätzlichen Vorteil. Und ich glaube, wenn man jetzt an die letzten Jahre guckt, Mercedes oder McLaren in den letzten 2 Jahren, da war einfach der Motor über, wenn man überlegt, letztes Jahr 2025, da war der 11 Jahre alt, richtig? 2014, oder? Wurde er eingesetzt. Das heißt, da war allen ganz klar, was das Ding kann, wie man das einsetzt. Das heißt, da war man an diesem, wenn man sich so ein Graph vorstellt, ganz oben an dem, das war flach, da gab es keine Entwicklung mehr, die stattgefunden hat. Jetzt sind alle irgendwo in einem steigenden Bereich. Und da haben halt Mercedes, Ferrari einfach einen extremen Vorteil, weil sie sagen können, die Entwicklung findet so statt, wie wir denken, die ist perfekt und passt am besten in dieses Reglement rein. Das ist so, mein Gefühl. Und wie gesagt, Aston Martin ist einfach, also schockierend. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich glaube, also ich habe auch ehrlich gesagt keinen wirklich einen Punkt, wo man sagen kann, das liegt daran, weil auch da, ich habe ja keine Kontakte zu denen direkt, aber es ist schon erschreckend zu sehen, was da auf die Füße gestellt wurde und wo es genau schiefgelaufen ist. Ich bin mal gespannt, ob wir in den nächsten Wochen und Monaten irgendwann da auch mal mehr diese Details durchsickern, ob es wirklich nur am Motor liegt oder ob da auch doch chassisseitig das Auto vielleicht nicht das Beste ist oder man einfach auch was versucht hat, was einfach in der Realität nicht umsetzbar ist. Also sprich Zero Pod. Das war, glaube ich, ein Design, was Vorteile hatte in der Simulation und in der Theorie. Man konnte es aber nicht auf die Strecke bringen. Und dann ist es ein Flop gewesen.
David, wir werden in ein paar Monaten nochmal miteinander reden müssen, einfach um ein Update dieses Deep Dives zu haben. Sehr viele tolle Sachen, die du uns an die Hand gegeben hast, zu beobachten für die nächsten Wochen und Monate, wenn es dann mit der Formel 1 in Miami weitergeht. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast. Es ist nicht selbstverständlich, du hast genug zu tun in deinem Job. Ich weiß es aber, oder wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ich finde, das, was du uns erzählt hast, das war verständlich, das war klar und deutlich. Und ich bin gespannt, ob wir davon irgendwas sehen an Änderungen kurzfristig, um Qualifying und auch gewisse Situationen im Rennen besser zu machen, was sich die FIA und die Formel 1 da einfallen lassen. Und dann werden wir es in ein paar Monaten nochmal hier besprechen, um zu gucken, wie der Stand der Dinge ist, ob wir dann vielleicht auch sogar schon Änderungen haben für 2027, die bekannt gegeben worden sind, wo du dann auch nochmal deine Expertise beisteuern kannst, welche Effekte das haben könnte. Also wir bleiben da auf jeden Fall in Kontakt und bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir.
Sehr, sehr gerne und war wirklich cool. Erster Podcast in meinem Leben.
Und das hast du wie ein Profi gemacht.
Wie ein Profi. Und ich finde auch frisurentechnisch reiht er sich perfekt bei uns ein.
Aber also, wirklich, ne?
So die vier hochgekämpft, drei hochgekämpft.
Ihr seht das ja bei YouTube. Ich hatte ja Jonas Hofmann im Kopf. Also für mich ist das wirklich, das ist wirklich so der.
Muss ich gleich mal googeln, wer ist das denn?
Typ Jonas Hofmann.
Brauchst du nicht. Ist kein, guter Mensch gewesen. Du musst wissen, der ist von meinem Lieblingsverein zu Kevins Lieblingsverein gewechselt.
Ah, okay.
Genau. Aber wenn du ihn findest, wirst du sehen, was ich meine. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer bei YouTube natürlich auch. Ja, vielen lieben Dank für euch da draußen.
Sehr gerne.
Aufmerksamkeit heute. Dennis, das war, glaube ich, sehr, sehr interessant und genau das, was wir uns vorgestellt haben, einfach auch diese Pause jetzt zu nutzen, um es alle mal so ein bisschen auf den Stand zu bringen. Was ist das überhaupt? Weil wir fischen so sehr im Dunkeln und ich glaube, da war es ganz wichtig, das heute auch mal so als Mehrwert unseren Hörerinnen und Hörern zu bieten.
Ganz genau, ja. Also ich finde, ich glaube, selbst wenn man sich wirklich intensiv mit der Formel 1 beschäftigt, diese Hintergründe, die David uns heute geliefert hat, die kannst du dir, wenn du eben, wie ich im Physikunterricht, nicht immer aufgepasst hast, dann fehlt dir sowas. Und deshalb fand ich es wirklich toll, David, dass du heute hier bei uns warst, uns da beleuchtet hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich war es aber nichtsdestotrotz auch schön, einfach Zeit mit Kevin zu verbringen, denn ihr wisst, mit keinem verbringe ich lieber Zeit.
Ja, vielen Dank, Dennis. Also wie gesagt, ich habe es wirklich gern gemacht. Ich bin ja auch einfach ein Riesenfan. Sonst kann man den Job auch manchmal nicht machen. Also man braucht doch diese gewisse Leidenschaft dafür. Und von daher, wie gesagt, sehr gerne. Und ich freue mich auf eine Wiederholung 2.0. Dann gucken wir mal, wie viel Energie dann der Formel 1 noch übrig bleibt.
Das machen wir und wir sind nächste Woche wieder für euch da. Dann werden wir wieder einen Podcast für euch natürlich veröffentlichen. Jede Woche Montag, auch in der Formel 1 Pause zwischen jetzt und Miami dann Anfang Mai. Deswegen hoffen wir, dass ihr schöne Ostern hattet und wünschen euch jetzt eine schöne Nach-Osterwoche und hören uns dann nächste Woche hier wieder. Bis dahin, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.